Plattsport, der Sportpodcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Sportpodcasts Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich bin überglücklich, heute wieder den Hasser Dürr an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen, Stefan Gerteis.
Hallo.
Ja, wir haben vor 12 Tagen das erste Mal unsere erste Folge rausgehauen und wie geht's dir seitdem?
Mir geht's super. Ich war eine Woche verreist im wunderschönen Ungarn und habe meine Freude am Podcasten entdeckt und Posten über alle Dinge des gepflegten Balls.
Also du bist jetzt nicht fremdgegangen, das war jetzt der einzige Podcast, den du bisher gemacht hast.
Das ist definitiv der einzige Podcast, den ich bisher gemacht habe.
Und machen wirst.
Ja.
Ja.
Amen.
Schwöre es.
Beim Fuß meiner Mutter.
Ja, ich muss jetzt gewisse Tiere aus meinem Kopf rauskriegen, wenn ich an meine Familie denke. Aber gut. Ja, also was hast du denn Ungarn gemacht?
Hauptsächlich habe ich einen wunderschönen kleinen Ort besucht, Biatorbács heißt der, nicht unweit von Budapest entfernt, so 10 bis 12 Kilometer, super putzig, kann ich nur empfehlen, also wenn man mal in Budapest ist und einen wunderschönen Ausflug machen möchte, haben ein grandioses Viadukt, der Ort, und deswegen heißt der Fußballverein auch FC Viadukt 03 Biatorbács, und der spielt in der 4. Liga in Ungarn. Und ich wollte mir ein Jugendspiel angucken, aber da kam ich leider zu spät, denn als ich das Stadiongelände erreicht habe, war gerade der Abpfiff des einzigen Spiels an diesem Tag. Aber was ich beeindruckend fand, ist, dass die Fans von Biatorbács ihre Mannschaft gefeiert haben, aber auch den Gast. Ich weiß aber leider nicht, aus welchem Ort der kam.
Irgendwas vor Budapest.
Oder daneben.
Warst du ein bisschen in Budapest unterwegs in den Tagen?
In Budapest war ich auch ein bisschen unterwegs.
Budapest, genau. Sorry, ich bin Unwissender.
Ich auch noch nicht, aber ich versuche diese super schwierige Sprache zu lernen, aber es wird mir bestimmt auch in 26 Jahren gelingen. Ja.
Und es ist ja viel Jugendstil, glaube ich, in Ungarn.
Es ist unglaublich viel Jugendstil. Man hat auch, man kommt sich teilweise vor wie in einem Bild von Mucha, so ein bisschen ist es so.
In einem Bild von?
Mucha.
Mucha?
Ja.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin total doof.
Das macht nichts. Deswegen sind wir ja hier.
Erzähl.
Weil wir platt sind. Nein, in Budapest war ich nur und habe zweimal sehr gut gegessen in einem grandiosen Italiener, der fast keine italienischen Weine auf der Karte hatte, sondern nur ungarische Weine. Das ist in Ungarn auch ganz normal. Also man bietet auch am Flughafen beim Duty Free nur ungarische Weine an und kann auch nichts anderes kaufen. Also finde ich einen angenehmen Wein-National-Patriotismus.
Hummel fällt mir nur ein, ungarischer Wein, Weingut Hummel.
Ja, da gibt es noch ganz viele. Also trinkt Keckfrankosch.
Aber Keckfrankosch, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, wir machen jetzt hier Werbung für ein bestimmtes Weingut. Keckfrankosch ist der ungarische Name der Rebsorte Blaufränkisch,
genau.
Die in Deutschland, wie heißt? Blaufränkisch heißt das in Österreich und in Deutschland?
Lemberger.
Wir haben es jetzt gelernt. So. Und falls wir irgendwelche Weingutsnamen hier droppen, dann ist das nur, weil wir uns so geil finden, dass wir diese ganzen Begriffe kennen. Wir kriegen von diesen Heinis kein Geld. Und wir müssen unsere Weine, die wir saufen, selber bezahlen. Ja. Also um gleich hier irgendwelche, wir sind keine Influencer, wir haben bei schlechten Weinen Influencer. Und damit sei das Wortspiel hiermit auch schon mal. ja, also in den letzten 2 Wochen, danke erstmal für alle Leute, die es gehört haben. Ich glaube, bei Soundcloud, wo wir die Folge, die Nummer 1 hochgeladen haben, hatten wir bis heute 96 Klicks. Also, weiß nicht, ich glaube, ich habe es auch vielleicht 3-4 Mal selber nochmal angeklickt, aber du 3-mal, okay. Aber nichtsdestotrotz sind da ja dann eben immer noch über 80 andere Leute, die es angeklickt haben, und dafür wollen wir uns auf jeden Fall herzlich bedanken. Und nebenbei haben wir noch ein bisschen was bei Instagram gemacht, ein bisschen was bei Facebook, und Blog haben wir jetzt auch angefangen, mal gucken, wie oft wir da schreiben können, aber wenn ihr das hier mögt, dann liked uns überall, folgt uns überall, und tausend Dank erstmal für diesen warmen, Empfang in der Welt der Podcaster. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ich kann mich dem Dank nur anschließen.
Aber wir waren ja gerade beim Thema Influencer. Ein Text auf unserem Blog, beziehungsweise der erste Text handelt von der Champions League. Ich saß letzte Woche tatsächlich in einer Weinbar und dann kam da die Champions League-Hymne und irgendwie sagte ich dann, weil hier The Zone irgendwie rumgesponnen hat, Bild fiel dauernd aus. Ach, ist egal, müssen wir ja nicht gucken, ist ja eh alles schon entschieden, und meinte eigentlich so ein Wettbewerb, aber sportlich ist natürlich nichts entschieden, aber da wird sehr viel Geld ausgeschüttet, und dabei ist mir aufgefallen, dass die Mannschaften, die quasi Jahr für Jahr in den letzten Jahren immer dabei waren, immer reicher werden, dadurch, dass sie ja mehr Geld haben, dadurch können sie sich bessere Spieler kaufen, dadurch haben die anderen Mannschaften einen Nachteil, und es wird immer mehr gefördert, je weiter ein Verein kommt. Also ich habe gelesen, jetzt Bayern kann, wenn sie jetzt die Champions League gewinnen, inklusive aller Startgelder und aller Prämien, auf 100 Millionen Euro kommen. Die Auswirkungen auf die Bundesliga brauchen wir gar nicht beschreiben, die sind jetzt 6-mal am Stück Meister geworden, und Dortmund hat heute gegen Nürnberg 0-0 gespielt, also wird Bayern wahrscheinlich ein 7. Mal Meister werden. Aber also wie empfindest du das, was da in der Champions League an Spannung aufgebaut wird und gleich wieder zerstört wird?
Es ist für mich eigentlich im Grunde genommen eine bodenlose Ungerechtigkeit. Also ein Fass ohne Boden. Es hört nicht auf, weil, wie du schon sagtest, die anderen nehmen immer mehr Geld ein, und die kleineren Vereine, die es dann doch zwischendrin mal in die Champions League schaffen, also die haben keine Chance, diese Rückstände an Geld wieder aufzuholen.
Ja, also letztes Jahr hat, glaube ich, Borussia Dortmund gegen Nicosia in der Vorrunde gespielt, und gut, Nicosia durfte 2-mal unentschieden spielen, aber also ich glaube, für pro Unentschieden dieses Jahr gibt es 900.000 Euro pro Mannschaft, pro Sieg 2,6 Millionen. Und da es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese kleinen Vereine, was wie Viktoria Pilsen oder Tel Aviv oder wie wäre da als
Bate Barisau,
wobei die sind ja auch schon ein paar Jahre dabei, aber auch die können sich eigentlich nur in ihrer nationalen Liga absetzen, wie es die ganzen kleinen Mannschaften auch tun. Gut, die österreichischen Mannschaften kommen Jahr für Jahr nicht in die Champions League. Aber da gibt es ja auch einen Fluch, den können wir in einer späteren Folge irgendwann mal besprechen.
Alle.
Düdeling ist das Stichwort. Düdelingen?
Düdelingen. Dudelange.
Dudelange.
Ja. Dudelau. Wie lange du, ich weiß nicht.
Es ist auf jeden Fall so absurd, nur ein Zahlenbeispiel. Der FC Liverpool hat einen Marktwert, um einen Bezug herzustellen, Bayern spielt jetzt gegen Liverpool, und Liverpool durch die Gelder in der Premier League und durch die Einnahmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Champions League kann sich im Moment einen Kader leisten in Höhe von weit über 900 Millionen Euro. Dagegen die Bayern, die ungefähr bei 770 liegen, trotz Champions League-Siege 2001 und 2013 und jetzt dauernd im Halbfinale dabei. Und naja, es ist halt einfach echt nicht mehr spannend, und die nationalen Ligen sind kaputt.
Ja, absolut. Also ich habe die Zahlen nicht so sehr nachgeforscht wie du, aber dein Post, dass die zweite Bundesliga nicht mal auf 450 Millionen insgesamt kommt, also sozusagen alle 18 Vereine zusammen, kommen nicht mal an die Hälfte von Liverpool ran. Das ist eigentlich totaler Irrsinn.
Ich fand aber, ich habe dabei bei Instagram total geile Antwort bekommen auf diesen No-Fun-Fact, den ich da gepostet habe, nämlich dass, glaube Liverpool 10 Millionen Euro wert hat und die komplette zweite Liga 403 oder so. Da hat einer geschrieben, in einem Spiel der 11 Liverpooler gegen 18 mal 11 Spieler aus der zweiten Liga, über 190 Spieler, hätte Liverpool wahrscheinlich keine Chance. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da brauchen sich nur 80 Spieler ins Tor stellen. Dann ist die Messe gelesen. Aber wäre ein interessantes Spiel zumindest.
Aber ich wette,
ich möchte das Spiel sehen.
Dass Anderson wahrscheinlich auch durch diese, da die Lücke gefunden hätte.
Ja. Patrick Andersson. Ja. Als Schalke-Fan hast du natürlich jetzt da ein Trauma. Übrigens, darüber wollte ich nochmal sprechen. Also wir sind natürlich in der Regel sehr parteiisch. Du bist Schalke 04-Fan seit 1993.
Genau.
Als Bayern im letzten Spiel der Saison 92-93 und Werder Bremen noch Meister wurde. Wer hat da das Tor gemacht für Schalke? Das weißt du doch. 1-0 war das.
Hilf mir mal.
Ich glaube, war es nicht Ingo Anderbrügge mit einem Fernschuss?
Ich bin gerade peinlicherweise raus.
Das aber letzter, ich glaube, letzter Spieltag Bayern gegen...
Nein, das war Alexander Borodjuk.
Echt?
Das war das 3-3.
Ja. Ah, stimmt, es war kein Sieg für Schalke, sondern 3-3.
Ja, 3-3.
Und, aber Bremen hat sowieso in Stuttgart 3-0 gewonnen, genau. Glaube ich, zwei Tore von Bernd Hopsch und ein Tor von Winton Rufer.
Bernd Hopsch, dessen Sohn spielt jetzt in der 4. Liga in Bayern.
Über Söhne werden wir nachher noch zu sprechen kommen.
Ja.
Aber auf jeden Fall, du bist Schalke-Fan. Seitdem hast den UEFA Cup mitgewonnen, dreimal den DFB-Pokal. Gratulation nachträglich.
Danke.
Ja, ich bin der Mann, der 100 Lieblingsvereine hatte. Wird mir auch immer wieder vor der Nase gehalten, weil einfach für mich die Liebe zu manchen Vereinen einfach auch erloschen ist. Aber in Deutschland zumindest ist meine Lieblingsmannschaft Union Berlin. Und damit sind jetzt erstmal alle Fronten geklärt. Also ich habe diverse Traumata nicht. Du hast sie mit 2001.
Unvergesslich.
Unvergesslich. Naja, auf jeden Fall auch schon damals war halt einfach die Schere geöffnet und die ist immer weiter auseinandergegangen. Diese berühmte Schere aus Reich und Arm. Und die Champions League macht das immer krasser. Und morgen spielen die Bayern in Liverpool. Die Bayern haben weniger Marktwert als Liverpool. Und meine steile These ist, in Zukunft wird Geld immer das Spiel gewinnen. Und Geld schlägt nicht Geld. Und die Bundesliga ist jetzt schon weit hinten an und wir jetzt deutsche Fußballfans müssen uns dann gewöhnen, dass zukünftig die deutschen Mannschaften ein wenig ins Hintertreffen geraten.
Ja, aber es ist mir fast schon wieder sympathisch.
Ja, ich würde mal sagen, also ich sehe schon gern die deutschen Mannschaften siegen. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Patriot oder so, aber einfach, man hat einen Bezug dazu, man kommt irgendwo her und kennt die Spieler und ach, naja, ich sag mal, seit 2014, 15, 16, 17, 18, also jetzt fünfmal hintereinander eine spanische Mannschaft, die Champions League gewinnt, ist ein bisschen langweilig. Und das letzte Mal, irgendwie das so ein verrückter Verein, irgendwie mal eine Champions League gewonnen hat, war glaube ich 2004, Porto
ja.
Gegen Monaco in Gelsenkirchen. Damit haben wir den Bogen, den Kreis geschlossen. So, wir haben uns gerade die Bayern zur Brust genommen und Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt kürzlich gesagt, er findet das überhaupt nicht okay, dass die Champions League überhaupt nicht mehr im Free-TV stattfindet. Das findet er nicht gut. Und rate mal, warum?
Ich weiß nicht, warum.
Warum findet Karl-Heinz Rummenigge das scheiße, dass die Champions League nicht mehr frei verfügbar im Fernsehen empfangen wird? Nicht mal mehr ein Spiel. Man denkt sofort, ja, Populismus, die Leute sollen doch Champions League sehen. Das ist ein Grundrecht auf Fußball. Und Karl-Heinz Rummenigge hat ganz klar gesagt, damit verärgert man die Sponsoren. Wenn die Champions League nur im Pay-TV verschwindet.
Weil sie weniger Reichweite haben.
Genau.
Ja.
Ist doch krank.
Definitiv. Ist er jetzt doch ein guter Mensch geworden?
Ja, er ist ein, kommt drauf an, also zumindest hat er wieder mal bewiesen, dass er einen Horizont zumindest an einem ausgestreckten Arm, Zeigefinger, Daumen, Nagel irgendwo endet. Also es ist wirklich erschreckend und es ist so frustrierend, was es so für voll, ich spreche es nicht aus, nachher kriege ich noch eine Klage, werde ich noch verklagt wie eine Beleidigung, aber Karl-Heinz Rummenigge beweist einmal mehr, dass ihm die Fans eigentlich scheißegal sind. Also, und es gibt genügend Leute, die immer noch dann halt im Fernseher einschalten und sagen, Bayern ist mein Verein, bester Verein, ich liebe Bayern, ich liebe, liebe. Ja, also,
ich liebe meine Freundin.
Ich liebe meine Freundin?
Ja.
Geil. Ja, gut. Ja, du wolltest über die Bayern-Transfers reden. Was ist denn da jetzt im Winter nun los gewesen? Also ich fand es ja ganz normal, die Bayern machen auch nie Transfers im Winter.
Ja, das stimmt, aber sie haben von so vielen Transfers geredet, also Hudson-Odoi, also ich kannte bis dahin eigentlich nur den Hudson River. Und dieser Spieler war mir, also ich bin schon ziemlich durchgeknallt und versuche mir so die meisten Spieler, die es gibt, irgendwie von erster bis dritter Liga auf der Welt irgendwie einzuhämmern in den Kopf, weil es mir Spaß macht. Aber von dem Jungen hatte ich tatsächlich noch gar nichts gehört und für den wollten sie an die 40 Millionen Euro ausgeben. Okay, man muss in die Zukunft und in Beine investieren. Mhm. Aber es war halt so absurd, dass sie über so viele Spieler gesprochen haben, auch wie über Hernandez, einen, glaube ich, nicht mal 1,85 Meter großen Innenverteidiger oder Linksverteidiger.
Er ist Weltmeister.
Er ist Weltmeister. Ich halte trotzdem nicht so unglaublich viel von ihm. Er ist schon stark, aber ich finde nicht, dass man 80 Millionen für ihn ausgeben muss. Also könnte man auch zu Alaba, den man eh schon hat, auch noch Philipp Max als Backup holen zum Beispiel. Also,
Könnte man.
Und der würde dann aber halt auch nur 16 Millionen kosten und das wäre halt eigentlich zu günstig. Ja.
Also du meinst, man will so ein bisschen die Berater auch noch ein bisschen zu Geld bringen?
Es ist halt einfach für mich, es ist für mich unheimlich frustrierend zu sehen, dass mein absoluter Bayern-Lieblingsspieler all-time nie hätte Manager werden dürfen. Das ist Salihamidžić. Er kriegt es nicht hin. Das ist katastrophal.
Ich finde, er ist Mirko Nonchev sehr, sehr ähnlich. Also in abgehackten Kopfbewegungen, auch manchmal wie er redet. Und ich denke immer, Wetter. aber ja, ich finde ja auch, er genießt ja auch bei den Bayern Bossen, Hoeneß und Rummenigge große Anerkennung und man lässt ihn ausreichend reden bei Pressekonferenzen.
Ja, definitiv. Also,
und er macht tolle Transfers. Alle sagen ja immer, oh, er ist ja so ein toller Sportdirektor.
Ja, er holt auf jeden Fall manchmal Teile. Also ich hab mir diesen Namen nicht merken können, aber hat er einen Transfer gemacht. Er hat neben Alphonso Davies, den sie für 10 Millionen geholt haben.
Von dem ich auch viel halte.
Der auch wirklich talentiert ist, aber er hat noch aus einer College-Liga einen amerikanischen Spieler für 50.000 verpflichtet. Da musste ich schallend anfangen zu lachen vom Computerbildschirm, als ich gesehen habe, er hat dann doch einen Transfer auf die Reihe gekriegt, aber es ist halt eines Bayern-München-Managers nicht würdig.
Ich würde fast davon ausgehen, dass man, wenn man Alphonso Davies will, muss man diesen College-Spieler für 50.000 auch noch nehmen und für 4 Jahre vielleicht verpflichten, so als kennst du doch, ne? Früher bei unserem alten Arbeitgeber musste man, um eine Flasche Petrus zu bekommen, musste man 10 Paletten vom Basiswein noch mit dazu nehmen, die man dann für 30 Euro verkaufen muss. Vielleicht ist es so ähnlich. Ja, um einen Davies zu bekommen, muss man 50.000 College-Spieler verpflichten oder so.
Das ist der Romané-Conti-Effekt.
die Beraterfirmen können auch diese Bordeaux-Zwischenhändler sein, oder?
Ja,
definitiv. Die verdienen sich eine goldene Nase.
Der Negociants des Grauens, ja.
also lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Also die Bayern haben im Herbst nichts fertig gekriegt, außer Sandro Wagner zu transferieren. Dazu später auch nochmal. Wir haben ja auch noch Fragen bekommen. Danke für die Fragen. Aber lass uns doch mal in den kommenden Sommer schauen. Was sind so deine Bold Predictions, also quasi deine gewagten Voraussagen, für die du jetzt mit deinem Namen
einstehst. Also du meinst, was ich denke, wen Bayern München
holt. Genau, und wer geht und wer kommt.
Wer geht und wer kommt. Also es werden natürlich die Spieler aufhören, die zu alt sind. Also Rafinha und Co., Ribéry, aber Ribéry hängt eventuell noch ein Jahr ran, könnte man überlegen.
Robben?
Gehört. Robben wird davon robben, also ja.
Nach Japan habe ich gelesen.
Ja, oder zum FC Groningen.
Das wäre die schön, ganz geile das wär, Geschichte. Das wäre die romantische Geschichte. Ja. Ja. Letztens war Arne Zeigler von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, war er in Groningen und hat dort den Kreissportplatz da, oder wie man das in den Niederlanden nennt, besucht und Leute im Vereinsheim und die würden sich freuen. Ich glaube,
absolut.
Ich mag ja Robben eigentlich so als Typen. Ich finde, klar, er lässt ihn ein paar Mal fallen und so. Er ist ein großartiger Fußballer.
Er ist ein Wahnsinnsfußballer.
Und er hat es auch nicht verdient, dass man ihn 2010 nach der WM im eigenen Stadion von den Bayern-Fans auspfeift.
Nein.
aber eigentlich ein netter Typ. Und ich würde es mir, also das ist mein persönlicher Wunsch. Arjen, wenn du das hörst, gehe ich stark davon aus, dass du es hörst, ab nach Holland mit dir.
Ja.
Ja, ins grün-weiße Trikot.
Ja.
Honningen ist eine schöne Stadt.
Und mein Lieblingsspieler von Honningen, spricht man dir aus, ja? Ist auch jetzt ablösefrei nach Zürich gewechselt zur neuen Saison.
Der da heißt?
Mimoun Mahi.
Und warum kennst du so eine
Schaut Leute? Euch bitte sein Transferfoto an zum FC Zürich. Lachanfall garantiert.
Das müssen wir dann wieder unten drunter posten unter diese Folge. Schaut es euch an, ja. Wir verlinken das.
Aber ich glaube, Bayern holt Hazard. Aber nicht Eden Hazard, sondern
Thorben. Ich habe davon geträumt, dass man Eden Hazard verpflichtet, nämlich damals, als schon irgendwie klar war, Robben Ribéry werden bald mal 30. Ich habe davon geträumt, dass Eden Hazard für links und für rechts und irgendwie Mitte und flexibel Kevin De Bruyne gehört,
geholt wird. Ja, selbstverständlich.
Und dann holten sie Kingsley Coman, der hat jetzt schönes Wochenende gehabt, aber eigentlich dauernd verletzt. Und
ja.
Ich finde Spieler so seltsam, die in Kicker-Interviews behaupten, ich bin ein Spieler für die wichtigen Momente. sowas finde ich immer etwas überheblich. Mesut Özil wollte Weltfußballer werden, der hält sich auch wahrscheinlich für einen sehr wichtigen Spieler. Und Kingsley Coman, den ich zwar irgendwie mag, aber irgendwie...
Der ist schnell.
Ja, aber muss den Ball auch noch mitnehmen, ne?
Ja.
Und damals habe ich gehofft, dass Eden Hazard zu Bayern geht, weil der hätte so gepasst und damals war er noch bezahlbar für Bayern.
Ja.
Heute nicht mehr.
Auch Sané hätten sie haben können, aber Bayern München wollte einfach nicht 15 Millionen für so ein Spiel ausgeben. Man kauft ja nicht die Katze im Sack.
Ja, sie wollten auch damals einen Jürgen haben und haben statt Klopp Klinsmann geholt. Naja. Ja.
Und
Uli Hoeneß bereut das heute noch. Und wen?
Buddhas noch dazu.
Buddhas, also stimmt. Ja, stimmt. Das waren so Wohlfühl-Oasen.
Momente, ja. Oasen.
Ja. Ja. Wahrscheinlich haben die sich in Sandkleidung gestülpt und den ganzen Tag gebetet und es muss schlimm gewesen sein.
Deswegen ist Bayern nicht Meister geworden.
Ja, und deswegen konnte Graffite, wie auch immer er heißt, er lebt ja noch, dieses sagenhafte Hackentor schießen.
Ein Wahnsinn.
Ja. Das waren noch Zeiten, ja. Als noch, wie ist er, der Spielerberater, der Spieler-Scout von Wolfsburg, der Edin Dzeko.
Ah ja, Lars Mosko.
Genau. Ist er immer noch Trainer bei Türkimspor?
Ich glaube ja.
Ich war letztes Jahr bei einem Spiel gegen, oh Gott, das war hier Stralau und habe das erst während des Spiels gecheckt. Mensch, das ist der Türkim-Trainer, der Edin Dzeko
entdeckt hat.
Wahnsinn. Ja, und was er hat mir mal von seinem Buch erzählt.
Wir wollten ja keine Werbung machen, aber kauft euch das Buch. Also googelt einfach seinen Namen und dann findet ihr das Buch von alleine.
Wir machen aber keine Werbung dafür.
Nein,
auf keinen Fall. Aber
ich hab's verschlungen.
Ja. Jedenfalls, statt Jürgen Klopp kam Jürgen Klinsmann, statt Eden Hazard kommt jetzt Thorben Hazard.
Vielleicht.
Ist deine Prediction?
Das ist mein Vorausblick, weil Bayern muss ja zeigen, dass sie was können und Salihamidžić muss auch zeigen, dass er was kann. Und was wäre da nicht am einfachsten? Man holt Thorben Hazard, weil Dortmund ihn nicht bekommen hat oder anscheinend nicht kriegt. Und dann springt Bayern rein und kann sagen, weil wir können es.
Okay. Was hättest du denn? Also gehen wir doch mal den Kader durch, der Bayern. Im Tor?
Im Tor sind sie für mich noch optimal besetzt, aber Neuer wird abbauen. Und
abhauen?
Abhauen oder abbauen.
Abbauen.
Weiter abbauen. Ulreich ist ein guter Ersatz, aber reicht nicht, um die großen Titel zu gewinnen. Das hat man ja letztes Jahr
gesehen. Und ich glaube auch, der hat eigentlich immer gebetet, dass Neuer lange verletzt bleibt. Und war ja eigentlich letztes Jahr schon nicht mehr da.
Ja.
Und dann hat sich Neuer verletzt und dann musste er bleiben und durfte mal eine ganze Saison spielen. Ich glaube, das wird sich Ulreich nicht nochmal so lange antun. Ich weiß nicht, ob er nochmal über den Sommer hinaus bleibt.
Ich glaube auch nicht. Dann ist er ja auch schon 30, 31.
Ja.
Aber ich bin ein großer Fan von Christian Früchtl. Also ich glaube, dass da haben sie noch so einen genialen, goldigen Backup im
Hintergrund. Aber nur wenn Tapalovic Torwarttrainer bei Bayern bleibt, den Neuer aus Schalke mitgenommen hat. Also ich glaube, da hat Bayern, naja, ich sag mal so, eigentlich auf dem Papier kein Problem. Aber naja, man muss schon mal überlegen, wer ist denn so, irgendwann wird der mal neuer aufhören. Der wird nicht ewig Torwart bleiben und der wird abbauen und irgendwann muss es Nachfolger geben. Nach Kahn hat man ja gesehen, es ging schief mit Kraft und mit Rensing.
Definitiv.
Und Butt war ja eigentlich auch nur eine Notlösung. Mal gucken. Ich glaube, da werden sie jetzt im Sommer wahrscheinlich nichts machen.
Aber übernächsten Sommer schon?
Auf jeden Fall. Da muss Ulreich, keine Ahnung.
Wieder nach Stuttgart gehen.
Ob er nochmal in die zweite Liga geht?
Das weiß ich
nicht. Naja, so, dann haben wir die Innenverteidigung oder die Verteidigung. Ich glaube, dass Boateng und Hummels auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast sind. Ja. Und sie haben ein Gottes Glück gehabt, dass sie letztes Jahr Süle bekommen haben. Da mussten sie Rudi mitnehmen. Ja, wieder so ein Deal. Ja. Ja. Willst du einen Apfel haben, musst du auch noch den Baum kaufen.
Die braune Banane mit dazu nehmen.
Genau. Also, und Rudi ist inzwischen auch weg. Wo ist er? Schalke?
Ja, aber er war günstig. Er hat nur 16 Millionen gekostet.
Für die Leistung, die er jetzt bringt, ist es ja fast geschenkt.
Ja, definitiv.
Ja, auch ein Top-Transfer.
Aber er sieht Räume. Ja.
Ja, wenn er...
Die andere nicht sehen, ja.
Früher nannte man das Halluzination.
Genau.
Und heute reicht es für Domenico Tedesco. Ja, naja, auf jeden Fall glaube ich, in der Innenverteidigung müssen die Bayern was machen.
Ja,
100%. Hummels hat dies Jahr schon arge mentale Probleme mit dem Trainer und Boateng hat, glaube ich, grundsätzlich mentale Probleme mit seinem Arbeitsvertrag und keinen Bock, noch länger da zu bleiben, als er muss. Und dann wird es schon dünn, weil ich glaube nicht, dass Alaba dauerhaft in die Innenverteidigung geht oder Javi Martinez, der auch schon. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, salomonisches Alter erreicht hat.
Aber 30.
Ja, aber auch nicht der geborene Innenverteidiger. Also sobald er wieder im defensiven Mittelfeld aufgetaucht ist, letzte Saison, war er auch deutlich stärker und präsenter. Also ich glaube, da haben die Bayern ein Problem. Alaba, immer noch super stark.
Wird er auch noch die nächsten 4 Jahre bleiben, denke
ich. Meinst du?
Ja, ich denke schon.
Ich habe mit meinem Studenten Theo auf Arbeit gesprochen und der ist ja riesen Bayern-Fan. Der teilt deine Meinung. Ich finde, Alaba hat echt in den letzten 2 Jahren also stagniert seine Entwicklung und ich glaube, er bräuchte tatsächlich mal so einen Außenverteidiger-Konkurrenten. Dummerweise holen die Bayern im Sommer mit Pavard jemand für die andere Seite. Und da ist das nächste Problem. Ich glaube auch nicht, dass Kimmich auf Dauer...
Rechtsverteidiger.
Richtig, er ist kein Philipp Lahm. Ersatz. Dafür hat er nicht das Timing von Philipp Lahm. Und ich finde, Kimmich gehört ins offensive Mittelfeld. Also als er von Ancelotti da eingesetzt wurde, hat er so viele Tore gemacht.
Ja.
Wahnsinnig.
Plötzlich schoss er 6 oder 7 Tore. Ich dachte, was ist mit dir los?
Ja, also, der wird Torschützenkönig.
Ja, aber dann hat man ihn wieder zurückbeordert.
Mhm. Also, jedenfalls, die Bayern haben in der Verteidigung ein Riesenproblem. Dann haben sie, glaube ich, im Mittelfeld augenscheinlich ein großes Problem. Sie haben Thiago, der nicht mehr ist als internationale Klasse. Sie haben jetzt mit Gnabry und mit Goretzka 2 richtig starke Jungs,
Talente, ja,
die sich super gerade entwickeln und die auch, finde ich, zusammen mit, wen hatte ich denn da noch auf dem Zettel? Mit Davies, genau. Das sind so für mich die 3 Spieler, wobei Davies noch nichts gebracht hat.
Der muss erstmal zeigen, dass er überhaupt Bundesliga spielen kann.
Das wird er können. Also wie der schon mit 16, 17 in der MLS, die jetzt nun auch nicht so die Operettenliga wie früher die Beckenbauer Pelé-Liga war.
Ja,
ja. Ja, wo die Fans damals gejubelt haben, als der Ball übers Tor geflogen ist, direkt, weil sie dachten, es wäre ein Field-Goal.
Wie war das, Fort Lauderdale? Oder?
Das waren die Fort Lauderdale Strikers, wo Gerd Müller gespielt hat.
Ja.
Und das ist übrigens auch eine eigene Folge wert, vom Plattsport mal zu sagen, darzustellen, welche Spieler überhaupt in der US-Liga damals gespielt haben. Nicht nur Beckenbauer und Gerd Müller, sondern auch Leute wie Rainer Zobel, die...
Rainer Zobel war auch dort.
Der war
auch dort das Wasser getragen, oder?
Ich... das werden wir alles rauskriegen. Okay. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine ziemlich starke Liga inzwischen, die auch guten Fußball bietet. Deutlich besseren Fußball bietet, als man das eigentlich so denkt. Naja, auf jeden Fall, Davies kann das. Außenverteidigermäßig, James wird, glaube ich, nicht bei Bayern bleiben.
Leider nicht.
Und Müller ist schon lange nicht mehr der gleiche. Die Zeit ist vorbei.
Ja, er ist etwas begrenzt.
Und damit sind wir auch schon im Sturm. Bayern listet auf seiner Webseite Müller und Lewandowski als einzige Stürmer auf. Und Lewandowski macht seine Tore. Ich finde, die Kritik von Hamann ist total Banane.
Ja, also das ist... Also es ist trotz... dass man denken könnte, er spielt keine gute Saison, doch einfach eine für ihn überragende Saison. Er schießt zwar nicht so viele Tore, aber er macht unglaublich viele Vorlagen
dazu. Das ist richtig, ja. Aber als sogenannter bester Mittelstürmer der Welt würde ich ihn jetzt nicht mehr sehen.
Das auch nicht.
Da sehe ich eher Suarez oder Salah, die da deutlich mehr Druck aufs Tor machen.
Und oder Icardi, aber der hat sich ja gerade selber so ein bisschen ins Abseits gespielt, leider.
Also was mir bei Lewandowski gerade fehlt, ist halt einfach so die Dominanz, die Präsenz im Strafraum angespielt werden und man weiß, der macht auf jeden Fall irgendeine athletische Aktion, die ihm schnell einen Vorteil verschafft.
Ja, oder einfach mal 5 Tore in, was war das, 9 Minuten?
9 Minuten,
ja.
Als Einwechselspieler.
Ja.
Das war einer der geilsten Dinger, die ich nie gesehen habe.
Ja.
Live gesehen. Ich hätte es so gern live gesehen.
Ja.
Ich glaube, ich wäre vor dem Fernseher kreischend zerbrochen.
Ich auch. Ich hatte irgendwie mein Handy bei dem Spiel aktualisiert. Ich glaube, es war in Wolfsburg, glaube ich. Und plötzlich sehe ich, er schießt 5 Tore. Und dachte mir, ich wusste doch, er hat gar nicht von Anfang an gespielt. Also völlig verrückt für mich.
Das habe ich, ich glaube... Wolfsburg hatte 1-0 geführt, ne?
Ja.
Genau, das habe ich noch gesehen. Und auf einmal stand es 5-1. So kurzen Moment später. Und ich dachte, es wäre Eckballverhältnis auswendig eingeblendet. Oder manchmal macht ja OneFootball diese App, blendet diese irgendwelche Fantasieergebnisse ein. Letztens bei Ajax gegen Bayern, da stand es am Ende, glaube ich, 3-3. Und OneFootball hat eingeblendet 4-3. Das Tor ist nicht mal, also ist nicht mal ein Abseitstor gewesen. Also, ja, so werden Fake News verbreitet.
Fake News.
Apropos Fake News, was ist denn da eigentlich in Stuttgart los?
Ja, gar nichts. Also es läuft halt alles so weiter wie bisher und 80 Millionen wurden ausgegeben und nichts ist passiert. Und man wollte wahrscheinlich zurück in die deutsche Spitze, aber auch eigentlich am besten noch direkt sofort in die
internationale. Die haben 80 Millionen?
Herr Rechke hat 80 Millionen in den Wind geschossen, innerhalb von einem Jahr und 2 Monaten Schaffenszeit.
Mir war gar nicht klar, dass sie so viel Geld ausgegeben haben.
Doch, es ist der absolute Wahnsinn. Also, einen guten Kauf haben sie gemacht, das ist, ich kann diesen Menschen immer nicht aussprechen, so ein kleiner, quirliger, argentinischer Kämpfer im defensiven Mittelfeld, Santiago Ascaibar oder Ascaibar, schreibt bitte unter in den Kommentaren, wie man ihn richtig ausspricht. Aber abgesehen von diesem wirklich quirligen Kämpfer, haben sie dermaßen viel Geld in verschiedenste Spieler wie Gonzales und Co. gesteckt und Donis und,
A-Donis.
Und so weiter und A-Donis, ja, aber ohne Bonis, ja. Und es ist einfach erschreckend zu sehen, dass dieser Mensch, der immer nur im Hintergrund stand bei Leverkusen und auch bei Bayern München und alle haben gesagt, oh, der hat so ein gutes Netzwerk, der wird die nach oben bringen und der wird die nach vorne bringen und dann ist es so ein linker Kerl. Also feuert Trainer und sagt noch kurz davor, ich stehe total hinter denen und plötzlich bist du raus.
Weil ein Teil von Korkut hat wirklich gute Arbeit geleistet.
Ja.
Das erinnerte mich letztes Jahr, diese ich würde schon fast gemeinerweise Hexenjagd nennen, auf den Trainer, erinnerte mich fast an die Episode von Jens Keller bei Schalke 04, der, glaube ich, der von den Punkten her erfolgreichste Trainer der Schalke.
Der letzten 10, 11 Jahre.
Ja. und der nie in Ruhe arbeiten durfte. Der hat Schalke regelmäßig in die Champions League gebracht und ich glaube auch einmal ins Halbfinale, oder?
Ins Viertelfinale.
Viertelfinale. Ja. Halbfinale war Rangnick.
Ja.
Und also war einfach echt ein solider, guter Trainer. Und weil er irgendwie nur der Ersatz vom Ersatz war, war er irgendwie nie so der
Everybody's Darling. Nee. Und das Gleiche haben sie jetzt mit Korkut bei Stuttgart abgezogen. Der letzte Saison noch, die, glaube ich, entweder beste oder zweitbeste Rückrunde Stuttgarts aller Zeiten abgeliefert hat.
Und jetzt haben sie die schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, wenn man permanent am Stuhl des Trainers sägt, untermauert das auch dessen Autorität.
Das ist einfach Wahnsinn. Jetzt ist, ich schätze Markus Weinz hier sogar. Also es ist für mich ein guter Trainer, aber der kann auch nicht mehr aus der Mannschaft rausholen, als der halt irgendwie drinsteckt. Und der hat jetzt immer die... Nach 7 Spieltagen wurde Koch und Glas mit 5 Punkten und jetzt nach 21 Spieltagen haben sie 15 Punkte. Das heißt, im Grunde genommen hat Weinziel genauso performt wie Korkut. Und ich finde, dafür muss man die Trainer nicht entlassen. Also es ist, man sollte einfach mal Ruhe bewahren. Aber das kann man in Stuttgart einfach nicht.
Ich sag mal so, ich persönlich bin jetzt nicht so traurig um Stuttgart. Ich finde es bloß halt einfach krass, wie da Geld verbrannt wird. Und wie man auch so ein Keil zwischen den Trainer und den Fans treibt. Und das ist ja ein permanentes... Ich möchte nicht... Also ich finde jetzt Markus Weinziel auch nicht der sympathischste Trainer, der so rumläuft. Aber das muss schon ziemlich krass sein, wenn du permanent das Spekulationsobjekt bist. Ja. Und eigentlich nur wartest, dass dein Handy klingelt und irgendjemand dir am Telefon sagt, komm mal jetzt abends um 11, wir haben uns gerade getroffen, wir müssen mal reden. Und du eigentlich immer davon ausgehen musst, ist vorbei. Und
ja.
Ich meine, gut, der wird wahrscheinlich sein Gehalt weiterkriegen, aber ich sag mal, ein entlassener Trainer hat wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so die Chance. Es gab so einige Trainer, die waren mal immer im Geschäft und dann waren sie auf einmal weg. Thomas Doll ist jetzt zufälligerweise wieder in Deutschland aufgetaucht, aber eigentlich war der auch schon weg nach 10 Jahren.
Ja.
Und
haben sie bei Ferencváros als Tabellenführer entlassen.
Ja, es gibt Fußball ist, glaube ich, global einfach ein bisschen krank. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen, was da in Ungarn los war. Aber man vergisst es immer so leicht. Also auch jemand wie Ralf Rangnick, so bekloppt ich den finde, auch der hatte seinen Burnout.
Ja.
Und nachdem sich Robert Enke vor 10 Jahren das Leben genommen hat und Deisler krank war und wie heißt der, Paulianer, der sich das Leben genommen hat?
Ja.
Also es
oder gibt, Lewandowski als Trainer?
Ja, Sascha Lewandowski. Ja. Auf einmal war er tot.
Ja.
Also was der Sport da mit den Menschen macht, ist einfach krank. Und
völlig irre.
Und mein Gott, also auch wenn es schwer verdiente Menschen sind, ich möchte nicht, also ich, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht so reich bin und nicht diesen Druck aushalten muss, dass mir permanent in jedes Mal, wenn ich beim Bäcker die Brötchen hole, mir irgendeine Oma sagt, ich hätte doch den Gomez einwechseln sollen oder so.
Warum ich das nicht gemacht habe.
Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Ja. Warum hast du es nicht gemacht, Stefan?
Ja, ich weiß es nicht. Aber du hast absolut recht, Martin. Also in diesem Hamsterrad will ich auch nicht drin sein. Erst gestern oder vorgestern hat Weinziel auch wieder gesagt, man lebt als Fußballtrainer tatsächlich einfach nur von Tag zu Tag. Und das ist doch kein schönes Leben.
Nee, oder? Naja, also ich sag mal so.
Ich meine, das tun wir auch.
Wenn er Realist ist, kann er auf der anderen Seite auch sagen, mein Gott, wenn die mich jetzt rausschmeißen, ich habe noch für 2 Jahre einen Vertrag und für nichts arbeiten, dann das Geld kassieren, ist besser als stempeln gehen. Auch Fußballer bekommen beim Arbeitsamt dann auch nur einen kleinen Betrag.
Ja.
Aber klar, natürlich, wenn man noch ein bisschen weiter hinausschaut, wollen auch diese Leute irgendwie irgendeine Zukunft haben. Und ich glaube, da können wir uns alle nicht hineinfühlen, was man da aushalten muss.
Ich will das auch nicht. Also ich möchte auch nicht, also man muss sich nur mal vorstellen, egal wo man arbeitet, sei es jetzt beim Friseur oder in einem Weinladen, im Kaufhaus, in einer Metzgerei, wenn du jeden Tag Angst hättest, du hast die Wurst ein bisschen schräg aufgeschnitten und dann wirst du am nächsten Tag entlassen.
Das wäre einfach. Ja, und alle Kunden schreien dich an. warum hast du die Wurst so falsch geschnitten? Du Penner, verpiss dich. Also da gab es auch am, ich meine, Stuttgart hat gegen Leipzig gewonnen. Ist jetzt nicht gerade eine schwache Mannschaft. Und wenn ich diese sogenannten Ultras da auf der Tribüne sehe, mit Sonnenbrille und mit freiem Oberkörper und die wie die mit den Spielern nach so einer Niederlage umgehen. Oder das ist ja nicht nur in Stuttgart passiert, passiert auch immer wieder, dass irgendwelche Ultras sich auf die Zäune stellen, dann mit den Armen fuchteln und so tun, als hätten sie den Verein erfunden und als wenn ihr persönliches Kapital verbrannt wird, wenn die Spieler verlieren. Und wie diese Menschen, diese tausenden Menschen, diese ungebildeten Idioten mit diesen Fußballern umgehen. Die zahlen Eintritt, also das ist nur meine Meinung, ich habe mich da oft schon mit Leuten, auch mit Ultras gestritten, meine Meinung ist, die Leute zahlen Eintritt, um sich ein Fußballspiel anschauen zu dürfen. Sie dürfen auch gerne Stimmung machen. Heißt nicht, dass sie nur Zahlmänner sind. Aber wer gibt diesen Leuten das Recht, so mit Menschen umzugehen und so zu tun, als hätten sie den Fußball erfunden und seien bessere Fans als der Familienvater, der mit seinem Sohn dahin geht und einen schönen Nachmittag erleben will. Und mein Gott, man muss auch verlieren können, das muss man auch lernen und das gehört auch zum Leben dazu.
Immer wieder diese bösen Bilder zu sehen, wie bei dem Relegationsspiel Braunschweig gegen Wolfsburg oder auch in Stuttgart geht es ja wirklich ab. Also die Fans, manche Ultras von Stuttgart, das ist ja der Wahnsinn. Also das fängt an mit Sitzstreiks vor dem Mannschaftsbus, nicht nach Hause fahren lassen, abfangen, nicht aus dem Stadion rauslassen.
Psychoterror.
Totaler Psychoterror.
Ja, oder erinnerst du dich noch, wo diese sogenannten Fans vom 1. FC Köln bei Borussia Mönchengladbach mit rot-weiß gestreiften Kapuzen wie Bengalos gezündet haben, dann auf dem Platz sind und irgendwelche Ordner von Gladbach zusammengeschlagen haben, wo Jörg Schmadtke noch da in die Ecke gegangen ist und dann irgendwann nur noch abgedreht ist, mit dem Kopf geschüttelt hat, gesagt hat, gegen so einen Idioten kann ich einfach nichts machen.
Nein, ja.
Und das ist so Teil dieses gesamten Fußballpakets, viel zu viel Geld und dann hast du auf der anderen Seite
zu viel Frust
und irgendwie, der Fußball kann das, glaube ich, gar nicht leisten, diese ganzen Bedürfnisse, die da gestillt werden sollen beim Fußball. Und das ist so frustrierend und da habe ich jetzt gerade einen coolen Artikel gelesen. Ja, jemand wendet sich, also ein Fan von Energie Cottbus, der heißt Christian Spiller, und der hat für die Zeit einen Artikel geschrieben, was er macht, um irgendwie wieder mit dem Frieden, so ein bisschen wie wir. Ich habe ihm auch zurückgeschrieben, hey, sag mal, hast du irgendwie unseren Podcast gehört? Wir müssen unseren Frieden wieder mit dem Fußball finden und den finden wir bei unseren lokalen Vereinen, bei den kleinen Vereinen, geht in die unterklassigen Ligen, ab der dritten Liga abwärts. Der trägt sein Geld nur noch zur Energie Cottbus und hat keinen Bock mehr, irgendwelche Abos abzuschließen für DAZN und Sky und Eurosport. Und das ist, glaube ich, echt der Weg. Ja? Die kleinen Vereine ansteuern und auch da gibt es tollen Fußball. Und da, wie schreibt er in seinem Artikel in der Kreisliga? Ja, da schmokert dann in der Halbzeitpause der Mittelstürmer eine Zigarette und redet mit der Oma und frisst noch eine Wurst und dann geht er wieder auf den Platz, spielt weiter. Klar, es ist nicht technisch brillant, aber auch da gibt es spannende Spiele. Wir haben auch ein paar gesehen schon inzwischen.
Ja,
wir müssen
mehr
davon auf jeden sehen. Fall. Und da muss auf jeden Fall noch eine Menge passieren.
Und ich finde, jeder müsste die Maschine von VfB Einheit zu Pankow kennen.
Es ist ein geiles Stadion, ein geiler Verein, ja. Aber vielleicht können wir das irgendwann mal wieder porträtieren. Aber ich brauche jetzt, Stichwort Pause, ich brauche jetzt echt mal eine Pause.
Ja.
Also, ab jetzt ist es eine gute Tradition, den Korkenzieher zu holen und die Flasche zu öffnen.
Ihn aufzudrehen.
Ja. Boah, ich drehe jetzt voll auf.
Ich drehe total ab bei sowas.
Ja, und warte mal, ich hole mir die Gläser. Es gibt wieder eine Weinpause. Und heute gibt es Rosé. Heute war so warm und so, da kann man auch schon mal 15 wieder.
15 Grad.
15 Grad.
Es ist Frühling.
Ja, vielleicht wird bestimmt noch mal schneien oder so.
Ja.
Aber wir trinken jetzt einen Rosé aus einer wilden Cuvée. Ich weiß gar nicht, was es genau ist.
Ich tatsächlich auch nicht. Also ich bin da diesmal außen vor. Also.
Aber wir sind wieder in der Pfalz.
Ja.
Und wir sind in.
Ich weiß den Ort nicht mal.
Ah, dann gucke ich mal nach. Es ist ein Weingut, das reimt sich auf Rammel.
Und Bammel.
Und Gammel. Oh Gott, wie heißt
das? Oder ich sammel.
Den Namen nennen wir nicht. Der Winzer verkauft seine Weine bei Aldi auch. Aber
unter anderem.
Unter anderem, ja, ja. Aber er kommt aus Kirchheim an der Weinstraße. Gibt es da
aber, noch Weingüter? Ich kenne tatsächlich aus dem Ort nur ihn.
Ja. Ja.
Aber er macht wirklich tolle Weine. Also,
ja, aber er kann sich keinen Rasierapparat leisten.
Nein, nein. Aber sein Rosé, den wir jetzt hier im Glas haben, durfte ich dank dir jetzt schon wieder probieren. Und,
zum zweiten Mal.
Hellauf begeistert davon. Das ist,
ist er heute noch so gut? Wir müssen mal probieren. Zum Wohl. Ich finde den sogar noch viel besser als beim letzten Mal. Letztes Mal haben wir ihn vom Dreivierteljahr getrunken.
Ja.
Und jetzt ist er nicht mehr ganz so die Fruchtbombe. Aber immer noch Säure. Schön, ja, schöne Säure, frische Säure, lebendig. Ist 2017. Und ja, mega lebendig. Und also animierend.
Ich bin eigentlich überhaupt kein Rosé-Trinker, aber dieses Getränk, an das könnte ich mich leider gewöhnen.
Ist aber jetzt ausverkauft in meinem Laden. Echt? Ja, ist weg. Ich bin ja eher so der Typ für die Provence-Rosés, also ein bisschen ganz hell und trotzdem volle Mineralik.
Volle Kraft auch und Power.
Volle Kraft voraus.
Ja.
Ja. Oh, ich freue mich schon auf meinen Urlaub im Sommer. Fährst du eigentlich weg?
Im Sommer, nee, im Sommer fahre ich nicht weg. Also,
ich fahre weg, aber ich sag nicht wann. Es wird warm sein. Und da freue ich mich schon auf die ganzen Rosés dort unten.
Du fährst in Spandau, oder?
Hm?
Du wirst dorthin fahren, in die Provence, oder?
Absolut.
Wow.
Absolut. Also hinfliegen und dann mit dem Auto. Ja. Das wird geil.
Ich glaube, ich mache Urlaub in Pankow.
Pankow soll schön sein.
Ja, es ist ja wirklich schön.
Auf jeden Fall. Pankow kommt.
Ist tatsächlich.
Der Wedding ist schon vorbei, ja, aber Pankow kommt. Gekommen. Ja. Wedding war, du kannst, also Millisekunde da, aber Pankow kommt. Ja. Also Pankow ist ein geiler Stadtteil, auf jeden Fall.
Ich bin fest überzeugt davon.
Ich war früher mal, das war meine erste Erinnerung an Pankow, in der, wie heißt das da oben? Es gibt die Garage Pankow, das ist ein direkt am S-Bahnhof Pankow, so ein Laden, da gab es damals so Anfang der Nullerjahre immer Konzerte, wo wir auch gespielt haben mit meiner alten Band, Paul is Dead. Und ein Laden heißt Code Lade Club, ist ein Jugendclub. Bis heute noch Konzerte, also so Berliner Bands und so. War total geil. Coole kleine Bühne, hat Spaß gemacht und hatte noch so ein schönes Ostflair. Mochte ich sehr.
Ja, es ist jetzt schon eher, Pankow gehört ja auch, also Pankow ist, ich werde da bald wohnen in dem Bezirk, deswegen mache ich da Urlaub.
Permanent Vacation.
Ja, bevölkerungsreichster Stadtteil.
Ich dachte, es wäre Neukölln.
Nee, es ist tatsächlich Pankow.
Ja. Wow.
Ja.
Warum muss ich jetzt an Karnickel denken? Egal. Ich weiß aber nicht. Pankow ist geil. Auf jeden Fall. Also, mein Vater wohnt in Pankow.
Ernsthaft?
Ganz im Norden, im Buch.
Im Buch? Hm? Ja, cool. Zu der Ecke habe ich auch ein bisschen Verbindung.
Mm, ja, die S-Bahn.
Ja, und einen Ort vorher war ich auch ganz oft früher in Karo.
Ja. Ah, ja, stimmt, Karo.
Ja.
Ja, ich habe mal in Buch eine Freundin gehabt, also schon lange her. Und hat auch nur Monate gedauert. Aber ich habe immer eine Gitarre gehabt von ihr.
Von deinem Vater?
Nee, von meiner Ex-Freundin damals. Wir waren nur einen Monat zusammen und dann habe ich gesagt, oh nee, passt nicht. Und sie meint, die Gitarre kannst du behalten. Oh, habe ich immer noch. Ist gut. Einige Songs drauf geschrieben. Ah, lange, lange her.
Aber nicht für dich so als Rote Rosen bringen, oder?
Nee, in unser Glas.
Okay.
Ja.
So heißt der Rosé übrigens.
Ja, mehr verraten wir nicht.
Nee.
Ja.
Nee, machen wir nicht.
Ja, nachher verklagt uns noch irgendeiner. Ist auch keine Werbung. Also, ich habe auch schon bessere getrunken, aber es ist wirklich ein schöner Rosé.
Finde ich auch.
Mhm. Mhm. Am Samstag habe ich wieder Sportstudio geguckt und du wirst es nicht glauben, ich habe zwar alle Spiele und alle Tore gesehen, die im Sportstudio gezeigt wurden. Ja.
Du Judas.
Aber ich bin wieder eingepennt und zwar direkt nach dem Interview. Das Torwandschießen habe ich nicht gesehen. Ich bin dann nachts wach geworden und habe dann irgendwann die Wiederholung der Heute-Show gesehen. Also ich schlafe weiterhin beim Sportstudio mittendrin ein. Das ist unfassbar. Das ist ein Fluch, der auf dem Sportstudio liegt. Wäre mir früher auch nicht passiert. Ich hätte alles aufgesogen und noch den kleinsten Bericht vom Hundstockschießen in Alaska oder so eine Scheiße. Hätte ich alles gesehen. Aber ich bin direkt nach dem Interview mit Marcel Janssen, der 33-jährige Ex-Nationalspieler und jetzt Präsident des Hamburger SV, eingepennt. Und natürlich wurde Marcel Janssen, der mit 28 seine Karriere ja beendet hat, mit einer Aussage meines Lieblingssportdirektors konfrontiert. Er, also als er damals mit 28 die Karriere beendet hat, dass jemand, der mit 28 die Karriere beendet, gegenüber Spielern, die zum Beispiel verletzungsbedingt die Karriere beenden müssen, dass das wie ein Schlag ins Gesicht ist und dass Leute, die sowas tun, also die Karriere mit 28 beenden, den Fußball nicht lieben.
Noch nie geliebt haben.
Noch nie geliebt haben.
Nicht nie geliebt, also noch nie geliebt
haben. Eine nicht sehr anmaßende Aussage, doch sehr anmaßende Aussage von Tante Käthe.
Ja.
Rudi Völler.
Den Bespuckten.
Den Bespuckten, den Rudi, immer wenn er am Ball war, immer wenn er sozusagen die Hüfte geschwungen hat. Alle haben Rudi gerufen, alle haben ihn geliebt. Und ich habe ihn auch geliebt. Ich fand ihn großartig, als er von glaub Marseille nach Leverkusen gegangen ist und in seinem ersten Spiel für Leverkusen gleich das Tor gemacht hat, wie er Andreas Brehme getröstet hat, als 96 Kaiserslautern erstmal abgestiegen ist. Was für ein Sympathieträger das war. Und es gibt dieses Lied von der Band Die Sterne, kennst du vielleicht? Was hat dich bloß so ruiniert, heißt der Song. Und so geht es mir, wenn ich jetzt Rudi Völler sehe. Es fing schon so ein bisschen an, als er bei Waldemar Hartmann saß in Island. Und es wird immer schlimmer. Je länger Rudi Völler lebt, umso verbitterter wird dieser Mann.
Es ist unglaublich verbittert. Können wir eigentlich Interviews nachträglich posten unter unserem Beitrag? Ja, ne? Unter unserem Podcast? Es gibt ein grandioses Rudi Völler-Interview, in dem er eigentlich immer nur in Eventualitäten antwortet.
Ah, das, was er... meinst du dieses Interview, wo er letztens den Sky-Moderator die Gegenfragen gestellt
hat? Ja, aber ständige Gegenfragen.
Ja, also ich würde sagen, Rudi Völler ist inzwischen ein wirklich boshafter Mann.
Ja.
Boshafter, verbitterter, grantiger Mann. Warum? Liegt es nur daran, dass er in Leverkusen leben muss?
Ich weiß es nicht. Ja, dabei ist es so ein wunderschöner Ort, an dem man vorbeifahren sollte eigentlich.
Woran liegt's? Also, weil er war wirklich so ein angenehmer Typ. Ja, klar, natürlich. Fußballer haben irgendwie auch ihre dunkle Seite. In der Kabine möchte ich die ganzen Menschen nicht sehen. Aber eigentlich immer, Rudi Völler war der Typ so, ach, war ja nur ein Flachs und so. Weil hier. Und er ist jetzt nur noch bösartig.
Und vor allem jeder junge Spieler muss heutzutage Stunden verbringen mit irgendwelchen PR-Beratern, die ihm sagen, was er sagen soll und wie. Und dieser Mensch, der den Verein vertritt, der schafft es nicht mal ansatzweise, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Also die Interviews sind zum Fremdschämen.
Würdest du mir recht geben? Also Rudi Völler müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Schaut euch die Interviews an, schaut euch seine unsouveräne Art, mit Kritik umzugehen an. Schaut euch an, wie kaltschnäuzig er sich von Trainern trennt und eigentlich überhaupt keine emotionale Beziehung mehr zu diesen Mitarbeitern hat. Auch Peter Bosch wird irgendwann gehen und Rudi Völler wird ihn wochenlang ausbluten lassen und zum Abschluss freigeben. Das ist wirklich sehr frustrierend. Und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich schon den Anti-Helden gefunden. Du hast eine Rubrik erfunden, die heißt Held und Anti-Held der Woche. Mal sehen, ich glaube nicht, dass wir wöchentlich hier sitzen können, aber zumindest der aktuelle Anti-Held und der aktuelle Held, die werden wir jetzt küren. Und ich würde vorschlagen, Anti-Held, der Bösewicht quasi, der aktuelle, nennen wir ihn nicht Anti-Held, weil da steckt Held drin.
Ja.
Der Bösewicht
der Woche.
Der Woche ist Rudi Völler. Rudi Völler,
definitiv.
Ja. Darauf ein Spuck in sein Haar.
In sein Haar, ja. Haargenau.
So, wer ist dein Held?
Mein Held, also mein Held ist tatsächlich im Moment Claudio Pizarro. Aber Ich finde deinen Helden viel spannender.
Aber sag nochmal was zu Claudio Pizarro, weil er hat Historisches geschafft gestern.
Er ist jetzt der älteste Bundesliga-Torschütze, den es je gegeben hat. Mit 40 plus. Ich glaube, er hat Votava abgeholt.
Genau, und auch wieder Werder Bremen.
Ja.
Und Votava hat heute selber gesagt, es ist viel besser, dass es Pizarro ist und nicht ich. Finde ich großartig.
Ja, ja, weil er ist ja ein Stürmer, ne, Pizarro.
Also genau.
Votava war auch ein großartiger Fußballer. Hat er doch auch so einen Schnäuzer. Ne?
Genau, so eine Rotzbremse.
Ja.
Und hat sie heute immer noch. Ja, diesen Kamm da im Gesicht. Ja. Was mir bei Pizarro aber wirklich super gefällt, warum ich finde, dass er ein würdiger Held ist. Claudio Pizarro ist dabei jetzt unfassbar nett.
Ja.
Ja. Also vielleicht wird er auch immer mal so ein Bösewicht werden wie Rudi Völler. Aber nein, wenn man Claudio Pizarro jetzt am Mikrofon sieht, der wirkt überhaupt nicht arrogant. Man denkt so, ja, zu dem kannst du hingehen. So wie Naldo. Einfach so ein netter,
ja,
netter Typ. Ja, immer am Lächeln und freut sich des Lebens, dass er mit 40 Jahren immer noch so gesund ist und Tore schießt und wichtig ist für eine Mannschaft.
Das ist Wahnsinn.
Dem ist es scheißegal, ob er spielt oder nicht, hilft, wann er kann. Wäre eigentlich echt der beste Backup für Lewandowski heute noch.
Ja, natürlich.
Pizarro ist wirklich, zumindest was jetzt den Fußball angeht, ist es auch mein Anti-Held. Mein Held. Ah! Das schneiden wir aber nicht raus.
Nein.
Nein, ich habe einen ganz anderen Held. Und zwar andere Sportart. Wie du weißt, bin ich großer Fan vom Eishockey. Und mein Berliner Eishockeyverein, der ECC Preußen, den du letzte Woche BSC Preußen noch genannt hast. Ja, ich habe es gehört.
Ja.
Ich habe es nochmal gehört. Und du kannst es nicht gut machen. Ja.
Ich werde es für immer.
Schämst du dich ein bisschen?
Ein wenig.
Okay. Jedenfalls, der ECC Preußen spielt die schlimmste Saison seiner Liga-Geschichte, nämlich er hat jetzt, glaube ich, nach 46 Spielen oder so, weiß nicht, weit über 40 Spiele, erst 16 Punkte auf dem Konto. Und die letzten vier Spiele konnten sie aber drei Siege einfahren. Und dabei hat ein Mann, der wirklich meine allerhöchste Achtung genießt, alles in Grund und Boden geschossen. Und zwar ein slowakischer Eishockeyspieler mit dem Namen Jakub Rumpel. Das ist ein wunderbarer Name. Ja,
ja, definitiv. Ja. Grandios. Der Nachname vor allem.
In dem Minimiste, was rumpelt da in der Kiste? Oder so singen die Preußen-Fans immer. Und Jakub Rumpel war in der Saison 17-18 also bis auf die ersten zwei Spiele, komplett verletzt durch einen Kreuzbandriss und hat erst für diese Saison wieder einen neuen Vertrag gekriegt, weil er gesagt hat, ich bin fit, ich kann spielen und ist inzwischen der Kapitän, weil irgendwie bei Preußen alle ausfallen oder gesperrt. Das ist eine absolut Katastrophensaison und alle können froh sein, wenn es vorbei ist. Und Jakub Rumpel schießt kontinuierlich seine Tore, ist glaube ich Anfang 30, hab den jetzt schon so oft getroffen nach Spielen und Vorspielen und beim Fanfest und so, unfassbar netter Typ, und der, obwohl er wahrscheinlich auch total frustriert ist, wie die Saison läuft, in den letzten vier Spielen hat er glaube ich 7 oder 8 Tore geschossen, diverse Vorlagen gegeben und hat alleine den Herne e.V. in Grund und Boden geschossen beim 7-4 der Preußen in Herne, und Herne ist so der Angstgegner der Preußen bisher gewesen, also ich glaube, bei den letzten 10 Spielen haben sie 8 immer zweistellig verloren. Und im ersten Auswärtsspiel in Herne die Saison hat Rumpel, glaube ich, 3 Tore geschossen. Und jetzt beim zweiten Spiel in Herne, beim 7-4 vorletzte Woche, hat er 4 Tore geschossen. Und wie jemand, obwohl die Saison sowas von gelaufen ist, sich noch so reinhängt, finde ich sportlich grandios. Und nach seiner Leidensgeschichte umso mehr, dass er wiedergekommen ist und einfach weiter seine Tore schießt. Ja, und eigentlich gehört er in eine viel bessere Mannschaft in der Oberliga. Und für mich ist Jakub Rumpel mein Held der Woche. Amen.
Amen. Finde ich super spannend, ja, dass Wir müssen definitiv uns auch ein bisschen mehr über andere Sportarten informieren und das hier mit mehr einfließen lassen.
Wir haben ja schon eine Bewerbung von einem Bekannten bekommen, der großer Tennisfan ist und der berechtigte Fragen gestellt hat, wie warum ist Zverev noch nicht Weltranglistenerster oder was ist nur mit Angelique Kerber los?
Ja.
Aber auf jeden Fall holen wir uns diesen Mann hier ran. Also der wird interviewt, gnadenlos, ob er noch will oder nicht.
Und Tennis liebe ich aus der damaligen Zeit auch.
Das war damals echt krass.
Das Bobble.
Wie man in den 90er Jahren, Mitte der 90er, Henry Maske geguckt hat, haben Anfang der 90er, Ende der 80er, ich habe Tennis geguckt. Ich hab irgendwelche Turniere in Monaco gesehen, also irgendwelche nichtssagenden Turniere, bloß um irgendwie Tennis zu gucken. Wir waren noch alle auf Tennis.
Natürlich, ich war total auf Tennis. Aber meine Lieblingsspiele haben dann aufgehört, also für immer und auf ewig Guy Forget, also unvergessen für mich.
Oh, Guy Forget war gut.
Ich habe ihn geliebt.
Ja.
Ja. Und für ihn habe ich sogar extra nach der Schule mir alle seine Spiele bei einem Turnier in Gstaad angeguckt, das er dann gewonnen hat, ein Sandplatzturnier in der Schweiz. Also so verrückt war ich damals, aber als dann er und mein zweiter Lieblingsspieler, Jim Courier, aufgehört haben, hat es mir immer weniger Spaß gemacht, leider.
Jim Courier war auch mal ein paar Wochen Nummer 1.
Ja,
und dann kam Pete Sampras und hat alles weggeblasen.
Sampras war Andre Agassi. Super. Ja.
Der Sampras war geil. Ich fand den auch mega sympathisch.
Und eine Eleganz. Also
ja,
Sampras hatte einen sehr bisschen ähnlichen Stil wie Roger Federer von der Art und Weise.
Ich bin, was das aktuelle Tennis angeht, total raus. Ich kann vielleicht 3-4 Namen noch sagen bei den Männern und bei den Frauen und dann bin ich raus. Aber damals hätte ich, ich habe immer Sportbild, damals immer die ganze Weltrangliste
Woche für Woche
durchgelesen.
Gottes Willen.
Ja. Habe geguckt, wow, wer ist denn da auf Platz 118? Und die ganzen deutschen Spieler, die unten dann so in fetter Schrift eingeblendet wurden und dann die Veränderung in Klammern vor Woche Platz 119 und jetzt auf 118. Wow,
ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch immer, also auch so Leute wie Mark Kevin Göllner. Ich wollte unbedingt wissen, schafft das nochmal in die Top 50 und so weiter und so fort. Also
nein,
kann ich jetzt schon sagen. Also heute nicht mehr.
Aber ich habe damals meine Dokumentation gesehen auf Sat 1 oder so nachts, wo ein gewisser Haas bei diesem amerikanischen Tennistrainer war.
Bolitieri.
Genau, Nick Bolitieri, genau. Und dieser Haas ist ja dann später auch bester deutscher Tennisspieler seiner Zeit geworden.
Ja.
Und ich finde es jetzt im Nachhinein, oh Gott, bin ich alt geworden. Ich habe Haas als Kind gesehen in einer Dokumentation als aufstrebenden Jungs-Tennisspieler. Und inzwischen ist er wieder weg.
Schon, ja, aber hat das letztes Jahr aufgehört.
Ja, ist auch trotzdem aber so aus dem Fokus
komplett
voll raus. Aber Tennis hat echt eine Menge Dramen geboten. Also es ist wirklich allein diese Nachts-Davis-Cup-Matches Deutschland gegen USA mit 5 Stunden Becker gegen McEnroe oder allein dieser Fakt, dass Michael Chang, Ivan Lendl hat nie ein Rasenplatzturnier gewonnen, hat nie Wimbledon gewonnen und Boris Becker hat nie ein Sandplatzturnier gewonnen.
Ja.
Das, also ich meine, Boris Becker ist Boris Becker und er hat nie, soweit ich weiß, ist so mein rudimentäres
Fake-Wissen,
ja, aber ich glaube, Boris Becker hat nie ein Sandplatzturnier gewonnen und Ivan Lendl hat nie einen Rasenplatz.
Doch, Rasenplatzturnier hat er gewonnen, er hat nie Wimbledon gewonnen.
Echt?
Ja.
Welches Rasenplatzturnier
hat er gewonnen? Er hat diese Vorbereitung, ich glaube, er hat Queens auch gewonnen und auch dieses Herzogenbosch, glaube ich, auch schon mal.
Okay.
Aber er hat Wimbledon halt noch nie gewonnen.
Was ich immer witzig fand damals, ich konnte mir nie vorstellen, dass das Rasenturnier in Halle was dann dieser Textilhersteller oder dieser Modeheini.
Ja.
Wie heißt der denn?
Gary Weber.
Gary Weber Open, genau.
Die es vielleicht bald gar nicht mehr gibt, weil die Firma ja Insolvenz angemeldet hat.
Und die haben auch so Skifilme gemacht, ne? Mit so ihrer Mode, mit ihrer Skimode und so.
Da bin ich überfragt.
Es gab damals so spannende so Choreografie-Videos in den 80ern, Gary Weber, gibt absurde Filme. Ich muss das mal raussuchen.
Aber Gary Weber Open hat mir eins der tollsten Tenniserlebnisse überhaupt beschert. Weil Jimmy Connors Mitte der 90er da nochmal mitgespielt hat mit seinem Holzschläger. Also Wahnsinn.
War das, nicht, das sogar, nein, das war doch Björn Borg.
Nein, nein.
Björn Borg Jimmy hat doch, Connors. Das war nämlich genau dieses Monte Carlo Tennisturnier, wo Björn Borg Anfang der 90er sein Comeback gefeiert hat mit seinem Holzschläger. Tatsächlich auch wieder gespielt hat.
Ja.
Und in der ersten Runde gegen irgendeinen Qualifikanten aus Schieß mich tot, wahrscheinlich Guatemala, irgendwas ausgeschiedenes. Gnadenlos.
Aber Jimmy Connors hat es tatsächlich nochmal ins Viertelfinale geschafft bei diesem Turnier.
Mit einem Holzschläger?
Mit 43 Jahren.
Aber hat er nicht zwischendurch, also bevor er mit dem Holzschläger zurückgekehrt ist, hat er nicht auch mit ganz normalen Tennisschlägern gespielt?
Nein, ich glaube, er hat immer zur damaligen Zeit auch mit Holzschlägern gespielt.
Also da gibt es auch hoffentlich Tennisfans, die können es uns jetzt nochmal ganz genau sagen. Darum. Ich zweifle an deiner These.
Und sagt mir auch bitte, gegen wen Jimmy Connors da im Viertelfinale verloren hat. Aber ich weiß, er hat es geschafft ins Viertelfinale.
Weißt du, gegen wen Boris Becker seinen ersten Wimbledon-Sieg gewonnen hat?
Um Gottes Willen, nein. Das ist ein. Ich glaube, es war ein Amerikaner.
Ein Südafrikaner.
Südafrikaner.
Ich glaube, ist er nicht Kevin Curran?
Kevin. Allein im
das Center Court. Ich glaube, das war ein südafrikanischer Tennisspieler, Kevin Curran.
Ich kann bei südafrikanischen Tennisspielern kenne ich nur eine Tennisspielerin, die unglaublich hübsch war und die Angstgegnerin von Steffi Graf war.
Wie hieß sie?
Amanda Kurzer.
Amanda, stimmt, die war aus Südafrika.
Ja.
Wahnsinn. Wie kriegen wir jetzt den Bogen
wieder zurück?
Tennis nach zum Fußball? Weil wir haben hier noch ein, zwei, drei Themen, die wollen wir noch schnell abarbeiten, und zwar der HSV. Ja, das, also Tennis, genau. Es gibt ja in Hamburg dieses Tennisturnier.
Es gab es am Roten Baum.
Rotbaum, genau, ja. Gab es, gibt es nicht mehr.
Ja.
Der Tennis stirbt, auch
ja, in Aufmerksamkeit. Auch hier hatte Haas seine Finger im Spiel gehabt, weil er war irgendwie Mitausrichter und Veranstalter.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist fast so wie Marcel Janssen wird HSV-Präsident.
Und ist es dann plötzlich.
Manchmal denke ich echt, ich bin bei Zurück in die Zukunft in diesen DeLorean gestiegen und werde irgendwo aus sich spuckt. Zum Beispiel gestern war ich mit Ines beim Eishockey, bei den Eisbären gegen Krefelder Pinguine und laufe so durch diese Mercedes-Benz-Arena und sie ist ein riesen Fanstand von Eisbären-Devotionalien mit diesem Eisbären-Logo. Und Anfang der 90er, als ich meine Dauerkarte bei Preußen hatte, waren die Eisbären so ein Wegwerfprodukt. Die waren einfach nichts. Die waren nichts. Es war so ein Verein aus dem Osten mit ein paar Nazis auf der Tribüne und ein paar komischen Leuten, die vielleicht keine Nazis sind, aber die Nazis toleriert haben. Und gestern dachte ich so, bin ich in diese Zeitmaschine gestiegen? Jetzt haben die hier diese Riesenhalle, mein Verein gibt's nicht mehr. Und was ist denn hier nur los? Und inzwischen sind sie, glaube ich, Rekordmeister in der DEL und da ist echt gehörig was schiefgelaufen.
Definitiv. Das wäre aber alles nicht passiert, wenn die Preußen nicht so einen Investor wie Kühne gehabt hätten.
Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung. Ja, der Kühne war ja eigentlich, hat gesagt, nö, kein Geld mehr, gibt nichts mehr.
Nee. Aber und jetzt will er doch irgendwie was machen, das hängt mit dem Stadion zusammen, da kannst du mehr erzählen.
Ja, ich habe halt nochmal nachgeguckt, der Herr Kühne, womit verdient er überhaupt sein Geld? Oder hat sein Geld verdient?
Ich weiß es nicht, aber so zwischendrin baut er Luxushotels in Hamburg.
In Hamburg?
Ja.
Also Luxushotels hat Donald Trump gebaut. Müssen wir jetzt befürchten, dass der Kühne Bundeskanzler wird?
Es ist durchaus alles noch möglich.
In dieser Welt kann ich mir inzwischen alles vorstellen. Jedenfalls, der Herr Kühne hat, nachdem die HSV-Arena früher Volksparkstadion hieß, und dann hieß die AOL-Arena, und dann hieß die Imtech? Nee, welche Stadt war das? Ich kann auch gar nicht mehr die Fußballstadien beim Namen nennen. Gar
nicht. Westfalen, Iduna,
wie heißt das Stadion, das alte Dreisam-Stadion in Freiburg? Wie heißt das heute?
Schuko Arena, glaube ich. Ja, Schuko Arena.
Nee, das ist in Bielefeld.
Echt, stimmt, das ist in Bielefeld.
Badenova.
Da fängt es schon an.
Badenova, kann das sein?
Ich weiß es nicht.
Also das Stadion in Hamburg hieß lange nach irgendwelchen Internetdiensten und keine Ahnung, irgendwelche bescheuerten Namen. Und Kühne hat in einer, naja, ein bisschen populistischen Aktion gesagt vor 4 Jahren, ab sofort heißt das Stadion wieder Volksparkstadion, er kauft den Namen zurück und bezahlt quasi
mit seinem guten Namen.
Mit seinem Geld und seinem guten Namen bezahlt er diesen Namen und die Fans haben hier Volksparkstadion zurück. Leider, und das ist ja halt der Haken, das ist ja eben nur so auf kurze Dauer, 4 Jahre, Zeit vergeht schnell. 4 Jahre, boah, wo sind die letzten 4 Jahre hin? Jetzt sind diese 4 Jahre rum und der HSV braucht Geld und das Stadion heißt unter Umständen im nächsten Sommer, keine Ahnung, Telekom Arena oder Adidas Arena oder irgendwas. Und jetzt sagt er...
Ich weiß es nicht, aber vielleicht könnt ihr uns die bekanntesten Firmen aus Hamburg nennen und dann machen wir so einen Wettbewerb.
Also ich habe jedenfalls heute gelesen, dass der Herr Kühne das Geld wieder in die Hand nehmen will, um für zumindest 2 Jahre den Namen Volksparkstadion zu erhalten. Und er will 46 Millionen Euro in die Hand nehmen und sie in den HSV wieder buttern. Was natürlich wieder Abhängigkeiten schafft im HSV, weil jemand, der Geld gibt, möchte gerne auch mitreden. Der HSV, im Moment Tabellenerster der 2. Liga, möchte sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen freischwimmen, braucht aber das Geld für seinen relativ teuren Kader, weil die Gelder Schulden und die Gelder in der 2. Liga sind nicht ansatzweise so hoch, die da gezahlt werden aus dem Fernsehvertrag wie in der 1. Liga. Und Dietmar Beiersdorfer, ist der wirklich dann noch Sportdirektor irgendwas?
Nein, nicht mehr.
Nee? Aber der war damals Sportdirektor. Ja. Und die haben zusammen einen Deal gemacht, wo irgendwie, wenn der HSV irgendwann wieder in die 1. Liga kommt und der HSV landet auf Platz 10, muss der HSV Geld wieder zurückzahlen. Und ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen, dass der HSV jetzt alles tun wird, um, wenn sie wieder in die 1. Liga kommen sollten, alles dafür tut, maximal auf Platz 11 zu landen.
Ja, ich fände das super, wenn die nächste Saison am letzten Spieltag auf Platz 10 stehen, aber dann im letzten Spiel so ein absurdes Eigentor schießen sollen, der 96. Minute.
Ich kann es mir vorstellen. Ja. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Also, ich habe Sachen erlebt im Fußball, die sind komisch dann auf einmal.
Definitiv.
EM 2000, Schweden gegen Dänemark. Müssen 2-2 spielen, damit Dänemark und Schweden weiterkommt und Italien ausscheidet. Es muss 2-2 sein. Und das Spiel geht 2-2 aus. Und Italien ist raus.
Das ist ja Algerien fehlen.
Ja, aber da kommen wir auch später noch dazu. Jedenfalls der HSV hat wieder bald ein Problem und es wird laut ruppeln im Verein. Definitiv. Und das hat nichts mit Eishockey-Stürmern bei Preußen Berlin zu tun.
Nein, es wird... ich denke auch, irgendwann wird dieser Verein dahin rumpeln. Ja.
Ich glaube, der Dino wird bald Haare bekommen und heißt dann Fuchur.
Ja.
Ja.
Die unendliche Geschichte. Es ist eine unendliche Geschichte.
Es ist schon definitiv. Ende. Ja. Ja, und ich glaube,
es kennt kein Ende.
Ich glaube auch, die Häme, wenn der HSV wieder aufsteigen sollte, wird wieder riesengroß sein, weil es so ein Volkssport inzwischen ist, ein Volksparksport ist, den HSV in die 2. Liga zu wünschen.
Bitte. Also, wir sind auch heute wieder nicht. Wir hatten zu wenig Hass. Und ich hasse den HSV. Ja.
Ja, ist so. Ja. Also ich hasse Rudi Völler. Ich gebe es zu. Rudi, wenn du das hörst, früher warst du mal geil, heute hasse ich dich. Einfach nur. Du bist so fehl am Platz. Gut. Naja, aber
fehl am Platz.
Hassen tue ich auf jeden Fall auch Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Und da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema aktuell. Die letzte EM war in Frankreich. Und die nächste EM ist in...
Ich glaube in 12 oder in 13 Ländern.
12 Ländern, okay. Glaube ich. Weil Irland oder so ist abgesprungen oder wurde es entzogen. Es sind 12 Länder zumindest in Europa.
Ja.
In Zeiten von CO2-Fußabdrücken ist es absurd, dass die nächste EM in einem Bereich zwischen Wales oder England und Aserbaidschan.
Aserbaidschan, ja. Baku.
Baku,
genau. Es ist auch irgendwie, ich muss mir das mal genauer angucken, aber es gibt einmal die Konstellation, dass ein Viertelfinalist in Baku spielt, sein Viertelfinalspiel, und wenn er dieses gewinnt, dann spielt dasjenige Land sein Halbfinale in London, aber irgendwie 2-3 Tage später. Also der Verbrauch an Energie, das ist absurd.
Die Fans können auch super planen.
Natürlich, ja. Das ist auch...
Also man muss sich auch für manche Länder, glaube ich, noch Visa besorgen.
Ja.
Das, also Das alles nur, weil die EM 60 Jahre alt wird. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also warum macht die UEFA das? Die denkt sich ja irgendwas dabei. Und der Gedanke ist, wie man es so macht, 60 Jahre, nicht 50, nicht 100, 60 Jahre, ja. 60 Jahre Europameisterschaften. Die erste war 1960 in...
Wo war ja in Russland?
Ne, Russland hat die erste, die Sowjetunion hat die erste EM gewonnen und ich glaube, es war in Spanien, wenn ich mich nicht ganz irre.
Oh weia, ich bin raus.
Oder war es in Frankreich? Oh, und ich als The Chronic weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wer dann immer Europameister wurde, aber...
Ja, aber das ist...
Wo war die erste EM? Egal, auf jeden Fall, weil wir jetzt ein tolles vereintes Europa sind und bla bla bla, findet die nächste EM in 12 Ländern statt. Und eigentlich kann man das auch nicht unterstützen. Aber darauf findet dann die WM beim nächsten Sommer, EM beim nächsten Sommermärchen in Deutschland statt, 2024.
Die vielleicht, gekauft kann die nicht.
Nein, nein, Deutschland kauft keine EMs. Nee. Nein, 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 nein. Deutschland kauft keine EMs. Ja, dafür bürgt Franz Beckenbauer mit seinem Namen.
Mit seinem Namen.
Und seinem Wein. Auf jeden Fall. Und seinem Wein aus Südafrika.
Ja.
Und mit seinen Kindern.
Und
Ehefrauen.
Ja.
Aber nein, noch schlimmer ist es bei WMs. Also die letzte WM, die den Verdacht nicht stärkte, irgendwie gekauft zu sein, war eigentlich Deutschland. Das hat sich ja nun geändert. Südafrika war ja so ein Herzensding von Blatter. Dass es auf jeden Fall in Afrika stattfindet. Gut, Marokko ist auch Afrika. Die haben sich jetzt fünfmal beworben. Sind fünfmal. Werden nie eine Chance haben, obwohl sie die beste Infrastruktur bieten können in Afrika. Aber gut. Stattdessen hat man in Kapstadt. Bitte?
Ein wunderschönes Land.
Warst du schon mal da?
Nein, aber ich kenne so viele Freunde von mir, die schon dort waren. Und eigentlich müsste ich mal dorthin, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Land, von dem ich so viele Urlaubsfotos gesehen habe.
Also ich kenne auch einige, die in Marokko waren und die sagen, das ist wunderschön, auch abseits der Touristenpfade. Ich werde es wahrscheinlich nicht so schnell hinschaffen, weil ich einfach immer nach Frankreich fahre. Aber egal. Jedenfalls dann die nächste WM in, 2010 war Südafrika mit absurden Stadionbauten, die bis heute nicht genutzt werden in Kapstadt.
Es ist komplett absurd.
Ja, in Kapstadt hat man neben ein riesiges Rugby-Stadion direkt daneben das Fußballstadion gebaut und hätte eine Menge Geld sparen können, aber die FIFA wollte unbedingt ein eigenes Stadion haben, bestand darauf. Noch schlimmer war es dann in Brasilien. Als man zum Beispiel in Manaus mitten in den Urwald ein Stadion hineingesetzt hat, in dem seitdem, glaube ich, nichts mehr passiert ist.
Nein, es verwildert das Stadion. Es gibt dort auch keinen, ich glaube, keinen Profiverein in der Nähe. Also es ist völlig... was ist noch schlimmer als absurd? Ich weiß es.
Naja, also selbst, man muss ja nicht mal in den Urwald fahren, also selbst in Rio de Janeiro, das Maracanã-Stadion, was dann modernisiert wurde, dafür hat man... Menschen, die in kleinen Hütten neben dem Stadion gelebt haben, mit der Militärpolizei dort vertrieben und die Leute sind zu Recht auf die Straßen gegangen und haben protestiert und mit grober Polizeigewalt und das vor diesem neuen Diktator, der da jetzt kommt.
Es ist,
Bolsonaro.
Bolsonaro, ja.
Ja, schon ohne den unter dieser Rousseff, wie hieß die Frau? Also jedenfalls Brasilien hat alles dafür getan, dass die Wünsche der FIFA erfüllt werden, dass da diese WM stattfindet. Und
irgendwelche und die gegeißelt.
Ja. Genau, und der brasilianische Staat musste in Vorleistung gehen und hat sich natürlich verschuldet, weil auch danach, 2 Jahre später, die Olympischen Spiele da waren und man hat Infrastruktur versprochen, die nicht gebaut wurde. Und jetzt wundert man sich, dass der Staat blank ist und irgendwelche Faschisten an der Macht sind. Naja. Aber dann dachte man, komm, nächste WM-Vergabe, es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen vernünftiger. Es gibt ja Kandidaten für die WM 2018, England war da in der Lotterie und Italien, glaube ich, vielleicht auch. Und es wurde Russland. Und weil man dachte, ach komm, wir sparen uns einen FIFA-Kongress, machen wir gleich die WM 2022. Und da waren dann so Länder wie Australien mit im Rennen. Und ich glaube, USA war auch mit dabei.
Wieder, ich glaube, Kanada und USA haben sich auch da schon gemeinsam.
Ja, genau. Genau. Und man hat es dann in die Fußball-Traditionsnation Katar vergeben.
Ja, aktueller Asien-Cup-Sieger übrigens.
Das ist so krank. Das ist so absolut krank. Aber erstmal nochmal zu Russland. Russland ist bekannt als freies Land, wo Leute ihre Sexualität ausleben dürfen.
Ihre Meinung sagen dürfen.
Meinung sagen dürfen, wo ein in einem pluralistischen Staat frei gewählter Friedenspräsident lebt und der auch in Sotschi in einen Wintersportort die Winteranlagen reingebaut hat. Nein, natürlich nicht. Sotschi ist ein Sommerort und da gab es Olympische Winterspiele.
Summer and Winter Games habe ich früher auf dem PC gespielt.
Ja, und ich glaube, das hat Putin auch und hat immer Summer Games mit Winter Games verwechselt und hat dann an den Strand irgendwie
das ist so krank.
Langlaufloipen reingebaut oder so. Das war absurd. Ich habe es auch wirklich bis auf ein Spiel des Eishockey-Turniers, da habe ich es damals total boykottiert. Ich habe nichts gesehen von Sotschi. Und da kommen wir jetzt zu meinem, wir sind schon spät im Thema, aber das schauen wir alles noch. WM 2022. Ich werde es boykottieren, ich werde nichts sehen. Definitiv. Und zwar werde ich mir auch die Qualifikationsspiele nicht anschauen. Ich kann es nicht gutheißen, dass eine WM in einem Staat wie Katar, der so viel mit seinem Geld so viel Ungerechtigkeit schafft auf der Welt, der Sklaven ausbeutet.
Es ist krank.
Dass der eine Fußball-WM austrägt, ich kann es mir nicht anschauen. Ich will es mir nicht anschauen. Ich kann nur an jeden appellieren. Schaut euch diese Scheiße nicht an. Fußball ist toll, Fußball ist schön, Fußball ist klasse und macht Spaß und soll Spaß bringen. Aber Katar kann man sich, wenn man einigermaßen es mit dem Herzen rein hat, kann man sich nicht anschauen.
Nein. Bitte, bitte schaut euch dieses Turnier nicht an. Dieses Turnier mit 48 Mannschaften im Winter, oder?
Es ist im Winter. Also 48 Mannschaften steht noch nicht fest. Ja. Wahrscheinlich wird man das noch den Kataris nicht zumuten oder zutrauen. Sie würden es gerne machen, sie wären bereit, aber das.
Für mehr Geld?
Es hat vor allem damit zu tun, dass sie was mit ihren Nachbarländern machen müssen. Und Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind extrem verhasst.
Ja,
der Asien-Cup fand ja jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und Katar hat zwar das Turnier gewonnen, aber sie wurden dann von den Leuten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Schuhen beworfen.
Ja.
Was so im arabischen Raum die Höchststrafe ist, womit man seinen absoluten Hass ausdrückt, ohne tatsächlich gewalttätig zu werden. Es gab keine Fans aus Katar, die in die Vereinigten Arabischen Emirate gefahren sind. Und eine WM mit 48 Mannschaften oder Teilnehmern würde wahrscheinlich dazu führen müssen, dass die Kataris, die von ihren Ländern drumherum abgrundtief gehasst werden, dieses Turnier mit den anderen mit auszutragen. Und das wird auf keinen Fall laufen. Also davon gehe ich stark aus.
Aber es wird für mich definitiv die gestörteste WM ever. Also ich kann es nicht verstehen, also wie man als Fußballfan sich diese WM mit gutem Gewissen anschauen kann. Also selbst wenn, also ist es, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, also ich bin bei WMs immer daran gewöhnt, dass es im Sommer stattfindet und jetzt findet es im Winter statt. Allein schon das ist für mich so absurd, dass man für diese WM, weil es in diesem Ort einfach zu heiß ist, man es einfach mal kurzerhand im Winter stattfinden lässt.
Das bedeutet auch, dass der komplette Ligenbetrieb zum Erliegen kommt.
Ja, Erliegen.
Ist das
eine Liegenschaft?
Oh Mann. Vorbereitung findet dann wahrscheinlich Ende September statt, weil die WM ja im November beginnt, also Monat Vorlauf. Das heißt, im September wird dann aufgehört zu spielen oder man verlängert die Saison davor in den Ligen so, dass der Meister nicht im Mai gekürt wird, sondern vielleicht erst im September und dann macht man das so, wie man das in Skandinavien oder Russland macht, dass die Saison im Januar beginnt. Früher war es im Januar so. Und in der kältesten Jahreszeit endet. gibt es ja viele Argumente von irgendwelchen oder viele Leute, die sagen, ja, in der schönsten Jahreszeit im Sommer, da wird kein Fußball gespielt. Hm, gut, bei 40 Grad im Schatten möchte ich nicht Fußball spielen. So, aber dann eine WM im November und im Dezember und das Finale soll, glaube ich, am 23. Dezember stattfinden.
Einen Tag vor Weihnachten.
Einen Tag vor Weihnachten, glaube ich. Und ich meine, als jemand, der im Einzelhandel arbeitet wie ich, ich kann mir das, also das Boykott fällt mir dann relativ leicht.
Ja,
weil ich,
sowieso.
Ich werde es definitiv nicht sehen können. Also ich möchte einfach, im Weihnachtsgeschäft wird kein Arbeitgeber im Einzelhandel sagen, ach, so wie bei der WM, oh, Deutschland spielt heute, da lassen wir unsere Mitarbeiter mal einen Fernseher aufstellen. Im Einzelhandel, absolut undenkbar. Und das ist so absurd. Also absurd, weil die Kataris so die Macht übernehmen wollen im Fußball mit ihrem Geld und haben es auch beim Handball probiert. Und der Vize-Weltmeister beim Handball übrigens, um nochmal eine andere Sportart zu bringen, ist jetzt in der Vorrunde bei der WM in Deutschland, Dänemark.
Gott sei Dank, in Dänemark.
Ja, aber es zeigt ja eigentlich nur, was es für ein Fake war vor 2 Jahren, als sie fast Frankreich im Finale geschlagen hätten.
Ja, das ist krank. Also, und sie werden, also ich habe aber keine Lust, Geld zu wetten, ich wette auch nicht, aber ich denke, sie werden sich noch ein paar mehr Spieler kaufen für dieses
Turnier. Ja, da werden bestimmt ein paar Serben oder so, wie beim Handball. Integriert. Ja, ja. Die werden einfach Brasilianer. Ja, davon gibt es auch viele Fußballer in Brasilien. Ja. Und nur gegen ein paar Euro 50, da sagt man bestimmt, ja, kommt.
Du hast doch eine katarische Mutter, oder?
Zumindest siehst du so aus, als hättest du eine katarische Mutter.
Ja.
Hm. Ja. Komm, lass uns noch über was Schönes reden, weil es ist gerade so frustrierend. Aber nochmal, WM 2022, es sind zwar nur noch 3 Jahre, aber die Zeit wird rasen. Wir haben ja vorhin festgestellt, wie schnell 4 Jahre vergehen. WM 2022 schalte ich den Fernseher nicht ein und mache diesen ganzen Scheiß nicht mit. Und das ist für mich als großen Fußballfan mit die größte Folter.
Ja, nicht gucken. Wir beide werden eine WM nicht gucken.
Nö, das ist krass. Aber ich kenne viele Leute, ich denke an John, der sagt, das guckt er sich nicht an. Ich nehme John beim Wort.
Ja.
Und ich nehme dich jetzt auch beim Wort.
Du nimmst mich jetzt beim Wort, dass wir noch etwa über was Schönes sprechen.
Ja, bitte, unbedingt.
Ja, gerne. Ja, ich bin zurzeit unheimlich begeistert. Aber was heißt zurzeit? Ich bin seit 3 Jahren unheimlich begeistert von Atalanta Bergamo, einem grandiosen Verein aus Italien, der sich auch dieses Jahr wieder in den Europapokal spielen wird. Und Juventus Turin im Pokal geschlagen hat, ich glaube mit 13-0 sogar, also phänomenal. Also,
haben die ihre zweite Mannschaft geschickt?
Nein, nein, das ist mit allen Stars.
Mit Ronaldo?
Ja, mit Ronaldo und Co. Und die brennen ein Feuerwerk ab, vor allem zur Zeit Duvan Zapata, sowieso einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der italienischen Liga und Kolumbianer und großartiger Stürmer, hat jetzt 14 oder 15 Tore in den letzten 16 Spielen geschossen. Und das ist für mich einfach ein Märchen, bei dem auch ein italienisches Fußballmärchen, bei dem auch ein Deutscher mitwirkt, Robin Gosens, also der anscheinend nicht stark genug war für die dritte deutsche Liga, aber jetzt dort so langsam zum Stammspieler.
Du schickst mir ja dauernd irgendwelche Geschichten von irgendwelchen unterklassigen Spielern, die irgendwo in irgendein Land gehen und auf einmal, also letztens hier der Österreicher dabei, Heart of Midlothian. Ja.
Das ist auch so ein Heldentyp auf jeden Fall. Ja.
Aber was ist, wie heißt er, Gosens?
Robin Gosens. Ja.
Gosens.
Gosens, Gosens, Gosens. Er hat auch so ein bisschen holländische Verwandtschaft und auch Geschichte und hat auch bei Heracles Almelo gespielt und wurde dann da gescoutet.
Hat er nicht auch Martin Piekenhagen gespielt?
Ja, dieser wunderbare Torwart, der auch schon ein Tor geschossen hat als Keeper.
Ja.
Und zurzeit spielen sowieso ganz viele Spieler in der niederländischen Liga. Das ist eigentlich auch nochmal ein Punkt in einem der nächsten 36.000 Podcast-Folgen von uns. Aber Bergamo macht mir einfach wirklich Spaß. Und die bauen einfach auf die Jugendarbeit. Und die haben ein Jugendzentrum, das von der Klasse her nicht so wirklich weit entfernt ist von La Masia. und auch von Ajax Amsterdam. Und immer wieder spannende Jugendnationalspieler sozusagen am Fließband produzieren.
Atalanta Bergamo hat ja auch in der Serie A eine gewisse Geschichte. Also in den 80ern war, Ende der 80er war Atalanta Bergamo auf jeden Fall ein regelmäßiger Gast im Europapokal. Und einer meiner absoluten Hassspieler aus der Zeit, Ende der 80er, war damals Starspieler bei Atalanta Bergamo, ein schwedischer Nationalspieler, lange blonde Haare, und der hieß
Du musst googeln, ja, und ja. Ich muss jetzt hier überbrücken.
Ja, überbrück doch mal.
Ich überbrücke,
aber sag doch mal was Schönes zu Atalanta Bergamo. Warum?
Warum ich das so mag, weil ich es einfach wunderbar finde, wenn so ein kleiner Goliath, der eigentlich regelmäßig seine besten Spiele abgeben muss, auch so wie Kessié jetzt an AC Mailand, der einfach es jedes Jahr wieder aufs Neue schafft, sich unter die besten 5 Mannschaften in seinem Land zu spielen. Also das gebührt für mich einfach allergrößter Respekt für diese Arbeit, vor allem für die Jugendarbeit. Deswegen ist das für mich einfach, es hat so noch ein bisschen was von Fußballromantik zu tun und macht mir zurzeit wenigstens ein wenig Spaß an der Sache.
Aber es ist nicht so ein Verein wie, wie hießen die Udinese, die irgendwie 50 Spieler gleichzeitig verdient haben?
Nein, oder lass es 100 sein, ja. Ich weiß es nicht. Also bei Udinese hat ja auch, der Besitzer von Udinese, dem gehört auch Watford.
Und Malaga.
Und Malaga, aber auch Granada in der 4. Liga. Also es ist irgendwie, also es ist, 2. Liga in Spanien. Es ist also, und ihm gehört auch noch ein führender Verein in Japan. Also es ist so, es ist, und das ist so wie RB Leipzig und RB Salzburg. Und
haben nichts miteinander zu tun.
Die sind, nicht, mal auf, die sind komplett entflochten alle.
Ja. Ja. Ich habe übrigens nochmal rausgekriegt, der Spieler hieß Glenn Strömberg.
Glenn Strömberg, den kenne ich tatsächlich gar nicht.
Und der hatte früher eine ganz lange Mähne. Ich habe jetzt ein Bild gesehen gerade, der ist ein alter Mann, kurze, dunkel, schwarze, graue Haare und total abgegriffener Typ. Der war von 84 bis 1992 bei Atalanta Bergamo und hat 1988 beim 4-Länder-Turnier von, im Berliner Olympiastadion mit der Sowjetunion, Deutschland, Argentinien und Schweden, damals Deutschland im Halbfinale, es gab ja erst ab Halbfinale,
ja, logisch,
Deutschland in Grund und Boden gespielt. Und Deutschland hat einem, übrigens, Fun Fact, im letzten Länderspiel von Klaus Allofs im Elfmeterschießen verloren, weil Lothar Matthäus einen Elfmeter verschossen hat.
Was selten vorkommt, auch zu Gladbacher Zeiten.
Ja. Und auch zu Bayern Zeiten im Pokalfinale.
Ja.
Macht er eigentlich nie.
Nee.
Ja. Gut, wir haben euch gefragt auf meiner Facebook-Seite.
Fragen, die uns hier haben.
Ja, wir haben gefragt oder haben gesagt, stellt uns Fragen. Und da kamen tatsächlich Leute, nach einer Folge kriegen wir schon 4 Fragen zugeschickt. Also stellt euch mal vor, nach 2 Folgen kriegen wir wahrscheinlich 8 Fragen. Es wird immer mehr. Und
12, 16 die Welt, und so weiter.
Genau, also so wie die reichen Vereine immer reicher werden, werden wir immer reicher an Fragen.
Ja.
Und wir haben die Antworten. Ja, die erste Frage, die reinkam, war von Mirko. Tut das weh? Dieses Sportdings. Tut es dir weh?
Nein, es macht Spaß.
Ja.
Ist total platt.
Ist total, ja, also Sport, platt.
Ja, Sport.
Ja, Sport. Ja, und ich will mehr Geld.
Ja, das ist immer wichtig.
Ja. Ja.
Ich bin Heimscheißer. Ja.
So, die zweite Frage, die reinkam, wie seht ihr das Financial Fairplay im Fußball? Von Andreas aus Herne, übrigens, liebe Grüße. Wie sehen wir das? Also, wie siehst du das?
Aus Herne.
Herne. Herne, ja. Ich hab dich gerne.
Ja, und Westfalia. Ein
Traum. Absolut. Und ja. Der Ersatztorwart von Westfalia Herne aus seligen Zweitliga-Zeiten war ein Kunde von mir bei Wein und Bios in Frohnau.
Ja, ich kenne den auch. Ja, Herr Knieper,
genau.
Ja.
Den kennst du auch,
krass. Natürlich kenne ich
den. Der war Ersatzort bei Westfalia Herne.
Ja, schaut euch alte Kicker-Sonderhefte an, da seht ihr ihn. Ja. Ich schwöre.
Voilà.
Ja.
Auf jeden Fall, also Financial Fairplay, Fußball.
Financial was?
Okay. Also, sagen wir es mal so, solange das allerhöchste der Gefühle ist, was Mannschaften wie Real, Barcelona, Manchester City und PSG und wie sie alle heißen, wenn das allerhöchste der Gefühle, was sie erwarten müssen, eine Transfersperre ist.
Von einer halben Saison.
Ja, oder auch mal mehr. Ja. Mag ja sein. Aber wenn das das allerhöchste ist, was die zu befürchten haben, ist Financial Fairplay total Quatsch. Ja, es werden nur Vereine aus zweit-, drittklassigen Fußballländern Europas bestraft. Aus Serbien, aus der Türkei, aus Bulgarien, Rumänien. Das ist total... Also Financial Fairplay ist...
Es ist totaler Nonsens.
Ja, solange Gianni Infantino als UEFA-Generalsekretär Deals macht mit Manchester City und PSG, brauchen wir gar nicht über Financial Fairplay reden.
Auch, es ist... Also es ist zwar schon eine Weile her, aber es tat mir unheimlich weh, dass Vereine wie SSV Reutlingen den Profifußball verlassen müssen, weil sie eine Unterdeckung von 500.000, ich glaube, es war noch zu D-Mark-Zeiten, hatten. Ja. Und jetzt gibt es Vereine, es gibt ihn noch, aber es ist, glaube ich, immer noch. Also ich glaube, sie sind inzwischen wieder in der vierten Liga angekommen. Aber es ist einfach überhaupt kein Verhältnis. Und Financial Fairplay ist für mich... hat das zweite F nicht verdient. Also es ist nur Financial halt.
Fuck Financial.
Ja.
Heißt das, glaube ich, FF.
Financial Fees Play oder so.
Also Fair Play, ja, also es wird weiterhin fair gespielt. Also ja. Die Vereine dürfen machen, was sie wollen. Kurz und knapp gesagt. Und wenn sie halt 2 Jahre nicht transferieren dürfen, dann verlängern sie halt die Verträge. Damit trifft man sich. Und gibt übrigens bei YouTube, gibt mal Sport Inside ein, da gibt es tolle Dokumentationen, unter anderem auch über die Machenschaften von FC Barcelona, wie sie Jugendspieler aus Afrika handeln wie Menschen und Kinder im Alter von 10, 13 Jahren handeln wie Fleisch auf dem Viehmarkt und die dauernd die Regeln brechen und
es wird alles nicht bestraft. Aber eigentlich auch darf man sowas ja gar nicht.
Hoffenheim ja. Gehört auch mit dazu, zu diesen Verbrechervereinen, die sich am Nachwuchs vergreifen. Und
auch Leipzig. Also es wird überall angegraben und versucht, sich die besten Talente zu sichern, die Familien zu kaufen der Kinder, damit man die Kinder der Eltern, den Eltern entziehen kann. Und solange sowas nicht bestraft wird, ist Financial Fairplay wird mit Leuten wie Infantino und Co. niemals stattfinden.
Gibt ja überhaupt kein Interesse daran, was zu ändern. Ja. Überhaupt nicht. Naja. So, dann haben wir noch eine Frage von Steffi. Die fragt, wie kam Olli Kahn zum Fußball?
Oh.
Hast du eine schnelle Antwort?
Mit dem Bus.
Ich glaube, mit dem Fahrrad. Er kommt ja aus Karlsruhe. Und ich weiß, dass die Sängerin meiner Band The Beauty Regime immer Klingelmännchen bei Olli Kahn gespielt hat, als Kind.
Ernsthaft?
Ja. Und ich glaube, er war wütend. Und hat ihr in den Hals gebissen, ja. Oder so.
Oder ist mit...
mit ausgestreckten Beinen.
Aus den Beinen vorausgesprungen. Ja.
Also Olli Kahn, um diese Frage zu beantworten, auch ernsthaft zu beantworten, Olli Kahn ist mit 6 Jahren zum Karlsruher SC gekommen, als Kind. Und hat dann dort als Feldspieler angefangen und ist irgendwann ins Tor gewechselt. Übrigens, Olli Kahn ist der Sohn von Rolf Kahn, ein Deutschbalte, der in Lettland geboren ist. Und Olli Kahn war dann Zeit seines Lebens beim Karlsruher SC. Und Olli Kahn hat auch einen Bruder, der heißt Axel Kahn und spielte in der Saison 86-87 in der Zweitligasaison für den KSC. 5 Spiele, schoss ein Tor und der KSC stieg auch in die Saison in die erste Liga auf. Und Axel Kahn hat leider keinen Platz im Kader bekommen, weil Olli Kahn, sein Bruder, seinen Platz weggenommen hat. Und Olli Kahn wurde dann Ersatztorhüter. Und Axel Kahn musste den Verein verlassen. Und Olli Kahn hat dann seinen Weg weiter gegrätscht. Also nicht nur seinen Bruder hat er weggeboxt, sondern auch Alexander Famula, polnischer Torwart bei Karlsruhe.
KSC. Jahrelang auch die Nummer 1 dort. Absolut. Ende 80er,
genau.
Anfang 90er.
Und 1990 wurde dann Kahn Stammtorhüter und von Alexander Famula gibt es die schöne Geschichte, der gesagt hat, er hat irgendwann nicht mehr mit Oli Kahn in einem Zimmer im Mannschaftshotel geschlafen, weil er Angst hatte, dass nachts Oli Kahn ihn mit einem Kissen erstickt.
Diese Geschichte kannte ich noch nicht.
Und ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, dass Oli Kahn damals etwas sehr verbissen war. Naja, so, und die letzte Frage kommt von Christoph, der sagt, wieso, also es bezieht sich auf unsere erste Folge, wieso hat keiner von euch daran gedacht, dass unser Lieblingsspieler Sandro Wagner eine großartige Zeit in Bremen bei Werder hatte? Da gibt es wohl geile Bilder mit Blut und Verband am Kopf. Gibt es auch von Dieter Hoeneß und von diversen Spielern, aber von Sandro Wagner sind mir die Bilder nicht gewahr. Aber auch da habe ich nochmal nachgeschlagen. Sandro Wagner war von 2010 bis 2012 bei Werder Bremen, hat dort in den 2 Jahren in der Profimannschaft, glaub, 37 Spiele gemacht, 5 Tore geschossen.
Immerhin.
Ja, und zwischendurch wurde er in die zweite Mannschaft auch abgeschoben, damit er Regionalliga-Fußball spielen kann und hat dort 7 Tore geschossen.
Wie konnte ich das übersehen?
Also ich muss auch sagen, wir müssten jetzt eigentlich mit Platzsport sofort aufhören.
Ja.
Ja, wir haben uns nicht genug über Sandro Wagner informiert. Und Roman Rummenigge wird wahrscheinlich... Ach ja, das ist ja auch noch Roman die schönste. Rummenigge. Das ist ja genau die schönste. Sandro Wagner ist letztes Jahr von Hoffenheim nach München gegangen und dieses Jahr von München nach Tai Chi oder irgend sowas.
Irgendwo. Felix Bastians und
Uli Stielicke.
Uli Stielicke, genau.
Genau. Und die Beraterfirma von Sandro Wagner, die ihn von Hoffenheim nach München und von München nach China transferiert hat, ist Rummenigge Sport Marketing.
Ja.
Und der Firmengründer von Rummenigge Sport Marketing ist niemand geringeres als Roman Rummenigge, der Sohn von Karl-Heinz Rummenigge. Da kann man nur sagen, die sorgen schon dafür, dass die Kohle in der Familie bleibt.
Definitiv.
In diesem Sinne muss ich sagen, ich hasse absolut. Und mein Hass muss irgendwann dazu führen, dass ich diesen Sport wieder liebe. Dass diese Schweinereien endlich aufhören.
Es muss so sein. Und apropos Rummenigge, wir haben Zeigler schon mal erwähnt, aber ich mache es gerne nochmal. Schaut euch ein wunderbares Telefoninterview von dem dritten Rummenigge im Bund an. Von Michael Rummenigge. Macht das.
Der ist der schlauste Rummenigge auf jeden Fall. Also man denkt, Karl-Heinz Rummenigge ist der allerschlauste, aber nein, Michael Rummenigge ist
auch. Übertrifft alles.
Ja.
Dass ich das noch nicht kannte, es ist einfach ein Traum in alten Bildern.
Ja, wir möchten, das werde ich ich werde es verlinken, auf jeden Fall.
Mach das.
Stefan, das war eine ziemlich lange Folge.
Ja.
Und wir haben das ziemlich gut gemacht. Wer es bis zum Schluss ausgehalten hat, hat diese Hard Facts über Karl-Heinz Rummenigge und seine Familie
noch mitbekommen.
Und auf den Hass und auf die nächsten Folgen und bleib gesund.
Ja, du auch.
War schön. Hast du noch was zu sagen, Anibert? Das letzte Wort?
Das letzte Wort überlasse ich dir.
Nö.
Okay.
Zum Wohl.
Zum Wohl.